Hallo Welt! Das Thema der Woche: Celeste. Was ist Celeste? Nachfolgend einige Wortkombinationen, die den Titel beschreiben: süß und schwer, Charme und Depression, Super Meat Boy und Undertale. Wir rezensieren den Indie-Plattformer im Pixeldiskurs-Podcast, Episode 85, mit
Sophie Böhmer,
Nils Bernd-Michael Weber
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag und das bedeutet, der Pixeldiskurs-Podcast ist wieder für euch da.
Yeah!
Woo. Sophie, wie geht's dir? Ich sehe, du bist total energized.
Ja, mega. Nach 4 Stunden Zugfahrt bin ich super aktiv.
Wo kamst du her?
Aus Bochum. Ich war in Bochum und habe einen Freund besucht und war viel im Theater.
Das freut mich zu hören. Ich habe tatsächlich auch jetzt, bei mir ist es genau andersrum, ich bin jetzt im Moment noch relativ ausgeruht, aber ich habe später noch ein Konzert.
Na dann, musst du gleich noch ein bisschen Pause machen nach dem Aufnehmen.
Ja, und dann ist es auch so spät. Ne? Konzert um 22.30 Uhr.
Oh, Primetime.
Ja, und dann, da muss man so lange wach sein. Ne? Wie ich normalerweise bin ich da, ich bin ja zu alt für, um irgendwie so spät Konzerte zu spielen.
Da bin ich ja länger als 12 Uhr
Nee, komm. Da fängst du erst an, dann bist du 23.30 Uhr, bis du fertig bist, kann ich dann erst zu spät ins Bett, ne? Das ist nichts.
Und dann, so diese dann die Leute, die haben ständig zujubeln. Ne? Voll
ja,
anstrengend.
Ekelhaft. Oh.
Ja, furchtbar, echt. Kann mich dieser ganze Fame, da muss man über schnell Autogramme geben und Fotos. Und
wer braucht das schon, ja.
Wir haben heute eine recht vollgepackte Sendung. Wir sprechen über Celeste, eine Rezension zu Celeste. Wir haben in der Presseschau außerdem Nintendo, die, ja, wie soll man sagen, es geht um die Schwächen, / Stärken der Switch. Es geht aber auch um die Gründe, weshalb Menschen Spiele abbrechen. Und es geht um die Repräsentation von psychischen Krankheiten in die Sims. Aber zunächst mal werfen wir einen Blick in die Spielewoche und somit zu Nils Eindrücken zu Final Fantasy XV.
All eyes on me. Okay, ja, ich habe seit dem 6. März habe ich von Square Enix Final Fantasy XV gespielt. Also die letzten paar Tage läuft bei mir die Festplatte heiß, weil einen optischen Dandreher gibt es nicht. Ich habe es auf Steam gespielt.
Ja, aber jetzt sag mal, Final Fantasy XV ist doch auch schon eine ganze Weile raus.
Ja, auf den Konsolen seit 2016. Und da hat sich aber einiges trotzdem getan. Es gibt jetzt auch parallel zu der Veröffentlichung zu der Windows Edition auf dem Computer, gibt es parallel jetzt auch eine Version nochmal für PS4 und Xbox One. Die nennt sich Royal Edition. Da sind nochmal verschiedene DLCs drin, die die einzelnen Charaktere, also sprich, ich sag mal, die Crew, die einen begleitet im Spiel, näher beleuchtet. Und das finde ich schon sehr interessant, weil die Crew ist auch so Dreh- und Angelpunkt für das komplette Spiel an sich.
Ist das denn auch bei der PC-Version dabei oder nur für Konsole exklusiv?
Die sind tatsächlich drin. Ich habe sie auch schon mal im Titelbildschirm angesteuert. Das Spiel weist dann aber dann tatsächlich darauf hin, so hier, spiel erstmal das Hauptspiel fertig, sonst machst du dir da einiges mit kaputt.
Ja, ist ja auch nett. So.
Richtig, wo man dann schon gleich bei dem Punkt ist, dass ich von der Story noch gar nicht so viel weiß. Weil ich bin jetzt 10-11 Stunden im Spiel und ich lasse mich immer auch sehr häufig von Sidequests hinreißen und verfolge jetzt nicht so die Hauptquests. Ja, also man kriegt ein paar tolle Cutscenes, die aus einem begleitenden CGI-Film sind. Und ich habe den CGI-Film dazu, kann ich jetzt noch nicht zu sagen, weil ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Man soll es aber wohl tun. Ich habe mich jetzt schon mit ein paar Freunden kurz geschlossen und die meinten auch so, ja, wenn du diesen CGI-Film nicht gesehen hast, fehlen dir sehr viele Referenzen im Spiel an sich, die dann der Narration beitragen.
Es ist im Grunde ein crossmediales Produkt, ne?
Mittlerweile ja tatsächlich schon. Und dieses Crossmediale findet im Spiel auch ganz interessante Züge. Zum Beispiel, was mir stark aufgefallen ist, man kann ja in dem Spiel auch zelten. Also es ist immer so, dass man sammelt Erfahrungspunkte in dem Spiel und die werden aufgerechnet. Und dann immer erst, wenn man einkehrt, werden diese verrechnet mit den einzelnen Spielfiguren. Und was da sehr interessant ist, ist zum Beispiel, man zeltet dann häufig, man kann auch in Hotels gehen, aber der Punkt bei dem Zelten ist, ich habe zuerst gedacht gehabt, es wäre eine Fake-Brand, die sie irgendwie hätten von ihren Zeltutensilien, aber es ist Coleman und die gibt es tatsächlich. Also sie sind komplett von Coleman ausgestattet auf ihrer königlichen Reise durch EOS.
Also Product Placement.
Es ist Product Placement, ja, aber super. Es ist auch so ein bisschen so Popkultur.
So ein Mix daraus.
Ja, es sind irgendwie auch so Querverweise. Also man hat so das Gefühl, für mich wirkt es jetzt nicht für Product Placement, sondern für mich wirkt es irgendwie, als würde ich mich in so einer authentischen Welt bewegen, die irgendwie Bezüge hat zu der realen Welt, aber dann doch ganz komplett anders ist.
Okay.
Wenn Product Placement zur diegetischen Konstruktion beiträgt,
richtig,
sozusagen.
Das habe ich auch schon, ich komme ja aus dem Marketingbereich, früher noch bei dieser amerikanischen Firma P&G. Und da habe ich denen das auch schon immer gepredigt, dass ich gesagt habe, wenn ihr mal irgendwo Werbung machen wollt, wo man sie nicht als Werbung wahrnimmt, macht es in Computerspielen, weil meistens trägt das eher zur Authentizität bei, finde ich zumindest, als dass es wirklich so in your face als Werbung wahrgenommen wird.
Sind dir da noch weitere Marken aufgefallen, die da repräsentiert werden?
Bislang noch nicht, aber es ist tatsächlich so, dass Essgeschirr oder sowas, also das gibt es 1:1. Also ich könnte das kaufen, wenn ich jetzt so geil drauf bin, so, oh, irgendwo habe ich das schon mal gesehen gehabt und ich will jetzt auch irgendwie zelten gehen, so, ja, dann nehme ich jetzt Coleman. Es gibt tatsächlich auch noch andere, zum Beispiel ist das Hochzeitskleid von der Spielfigur Luna Freya, die man dann eigentlich heiraten soll, um die beiden Königreiche zu vereinen in dem Spiel. Darum geht es nämlich, um diesen Zwist zwischen zwei Königreichen. Dass ihr Hochzeitskleid von Vivian Westwood designt worden ist. Klingt jetzt nach Sex in the City, aber...
Sehr, ja.
Ja, aber es ist tatsächlich so, dass es schon so... Es gibt Bezüge und es ist... Also ich bin mir sicher, dass dann wahrscheinlich Square Enix auch gefragt haben muss, dürfen wir denn deinen Namen verwenden und so weiter. Man kriegt auch kein Bild von dem Hochzeitskleid. Es ist erstmal nicht so wichtig, weil soweit ich jetzt weiß, kommt auch die Hochzeit erstmal so, wie sie geplant ist, nicht zustande. Mehr will ich aber nicht verraten. Aber es ist trotzdem dieser Bezug zur realen Welt ist irgendwie da und ich finde, der passt ganz gut und trägt auch zu meiner Freude bei. Juhu.
Aber passt das denn zusammen mit einem Vollpreistitel? Weil ich nehme mal an, dass jetzt sei es diese Zeltfirma oder Vivian Westwood jetzt nicht unbedingt dafür bezahlt haben, um im Spiel vorzukommen, sondern eher, also nein, Moment. Doch, also dass sozusagen Square Enix natürlich auch Geld bekommt aufgrund der Einbindung dieser Produkte.
Das kann sein. Also ich bin da auch gerade so ein bisschen dran. Ich habe gestern abends nochmal angefangen, das so ein bisschen zu recherchieren. Ich bin jetzt auch noch auf nichts gestoßen, aber na klar, also von nichts kommt nichts. Ich nehme jetzt mal stark an. Entweder hat Square Enix so einen Antrag gemacht, so wir würden das verwenden, oder tatsächlich, dass vielleicht doch der ein oder andere Brandmanager oder die Brandmanagerin mal gefragt hat, so hey, ich habe gehört, ihr macht da irgendwie was mit Outdoor-Geschichten und sowas. Vielleicht kann man sich da irgendwie ein bisschen einschultern, wenn das geht. Weiß ich nicht, ist jetzt alles, also nur mutmaßlich. Also
ja, mich interessiert tatsächlich sehr, inwiefern das sozusagen in einem Disclaimer mit auftauchen würde, wenn ich daran denke, an die Serie Sense8, in der es dann so war, es war teilweise sehr auffällig, das Product Placement, also von einer Person, die irgendwie dann da mit ihrem MacBook so ganz vorne an der Kamera sitzt und das Apple-Zeichen leuchtet halt in die Kamera. Es gibt auch eine Sequenz in der Serie, in der man, die sieht aus wie eine Autowerbung, ja. Und ist auch tatsächlich eine Werbung, ist auch eine Autowerbung, ja. Halt nur eingesponnen in die Narration, weil es dann gerade irgendwie zu so einer Verfolgungsjagd oder sowas kommt. Und da kommt aber immer so eine kleine Einblendung, this series contains product placement oder so, von Netflix.
Es ist tatsächlich auch bei, im Fernsehen ist es auch so, dass wenn das Filme sind, die viel Product Placement beinhalten, bekommt man auch immer so eine Einblendung davon.
Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann später in den Credits läuft, dass es einen Verweis gibt. Soweit habe ich es halt noch nicht gespielt. Wie gesagt, 10-11 Stunden. Wie weit ich jetzt daran noch sitze, weiß ich nicht, weil tatsächlich breche ich so Spiele gerne auch mal ab.
Nein.
Ich kämpfe auch immer noch mit The Witcher 3.
Und das ist ja kurz vorher auch angefangen, ist auch vielleicht nicht ganz so geschickt.
Ich hatte das vorher schon auf der PlayStation 4 gespielt, aber dann hatte ich einen tollen neuen Computer mit einer flotten Grafikkarte und habe mir so gedacht, na gut, dann jetzt kriegst du das irgendwie für 5€, dann kannst du dir das auch nochmal gönnen und habe jetzt nochmal neu angefangen. Ich bin jetzt ungefähr genau wieder da, wo ich vorher auf der PlayStation 4 war. Was
aber um bei Final Fantasy 15 zu bleiben, also du hast gezeltet und leckere Nahrung zubereitet? Was macht man, was hast du sonst so gemacht innerhalb dieser ersten 10 Stunden?
Ach, die leckere Nahrung. Ich bin ja jetzt auch so ein bisschen angefixt zu kochen die ganze Zeit, weil man da tatsächlich gute Rezepte auch bekommt.
Ach so, so richtig vollwertige Rezepte?
Also du kriegst nicht komplett, du kriegst jetzt nicht so, ja, nimm bitte 500 Milligramm hiervon und sowas. Das leider nicht, aber es ist tatsächlich sehr interessant zu sehen, welche Bandbreite da auch an verschiedenen Nahrungsmitteln oder Gerichten gezeigt wird. Es ist sehr interessant.
Vielleicht bringen sie ja demnächst dann noch ein Final Fantasy 15 Kochbuch raus.
Vielleicht
sollten sie. Wo man alle Rezepte nachkochen kann.
Die ja, aber das ist kein Product Placement. Ich meine, es gibt kein Product Placement für Zwiebeln oder so. Aber
was? Es gibt keine Zwiebelmarke, die man irgendwie referenzieren
könnte? Weiß ich nicht. Bei Äpfeln gibt das ja so. Ich will jetzt, könnte jetzt hier ein paar nennen, aber ich mache ja keine Werbung für Äpfel. Ich habe mit denen keinen Vertrag. An sich ist das Spiel super, also ich verliere mich da auch ein Stück weit drin. Es gibt auch eine Renntasse, die ich fast nie verwende, weil ich eigentlich nur die ganze Zeit durch diese Welt von Eos laufe und so schon genieße, wie der einzelne Wetterwechsel oder die Wetterverhältnisse sich verändern. Man kriegt dann plötzlich einen kleinen Sandsturm oder über einem fliegen irgendwie feindliche Schiffe. Und es gibt auch immer von den einzelnen Spielfiguren, die sich da in der Crew bewegen, Prompto, Ignis und Gladius, gibt es auch immer irgendwie Referenzen zu, wenn was passiert. Also wenn Sandsturm aufkommt, dann kommentieren die das. Wenn irgendwie ein feindliches Raumschiff über die fliegt, dann kommentieren sie das. Sie fangen an, manchmal an, einen anzutippen, währenddessen man irgendwie in der Wüste umherläuft und konfrontieren einen mit irgendeinem Thema, das ihnen gerade wichtig ist. Also es, man hat so das Gefühl, dass das wirklich lebendige Wesen wären in einer Art, auf eine Art und Weise. Und das finde ich super, also das ist so von der Immersion her, also ich fühle mich da wirklich so, als wäre ich so ein Teil dieser Gruppe. Das ist, finde ich, für mich total faszinierend. Das fehlt mir halt teilweise zum Beispiel, wenn wir nochmal zurückkommen auf The Witcher, fehlt mir das halt, man ist da so der einsame Wolf im wahrsten Sinne des Wortes, der sich halt durch die Welt irgendwie schnetzelt da mit seinem Schwert. Und es ist, ja, also man fühlt sich viel mehr inkludiert in die Welt.
Es gibt ja durchaus einige Personen, die sich am Design der Figuren stören. Wenn jetzt.
Ich zum Beispiel?
Ja, also wenn man jetzt so eine Person ist, dass man sagt, irgendwie dieses das Design, das ist irgendwie nicht meines, das sieht mir alles irgendwie so ein bisschen fake und überzeichnet aus. Weiß denn diese authentische Gruppendynamik darüber hinwegzutäuschen?
Teilweise ja, natürlich sind sie. Also die Figurenzeichnung wirkt teilweise, ich würde jetzt nicht sagen überzeichnet, aber es ist, dass sie Stereotyp manchmal wird. Also man hat irgendwie diesen aufbrausenden Charakter, der irgendwie immer versucht, Witzchen zu machen. Man hat diesen starken, ruhigen Charakter, der irgendwie versucht, immer so sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Oder der alles ein bisschen zynischer sieht. Ja.
Der trägt wahrscheinlich auch eine Brille.
Ja, also das ist, das man kann.
Ich kenne diese Stereotypen sehr, sehr gut.
Ja, deshalb, also man kann schon sagen, dass die Stereotyp angelegt sind. Für mich ist es aber jetzt nicht so, dass es störend wirkt. Ich finde es auch sehr interessant, was die Figuren an sich für ein männliches Körperbild repräsentieren, weil sie sind nicht überzeichnet männlich. Das kann natürlich daran liegen, dass es ein japanisches Rollenspiel ist und man da mehr so auf androgyne Charakterzeichnungen setzt, was ja für japanische Rollenspiele oder auch in anderen Genres, würde ich schon fast sagen, üblich ist. Ich finde es trotzdem in dem Sinne interessant, dass es nicht nur diese total übermuskulösen weißen, es sind natürlich alle weiß, ja okay, aber diese übermuskulösen brünetten männlichen Figuren gibt, denen man irgendwie, da wo man so das Gefühl hat, oh, ich möchte nacheifern oder so, wie das jetzt zum Beispiel bei Overwatch der Fall ist, wo es alles total muskulös ist, sind alles so einzelne Soldaten, die irgendwie in den Kampf ziehen. Hat man jetzt bei Final Fantasy das tatsächlich auch, weil es geht um einen Konflikt. Aber ich finde, das ist nicht so. Also, dass es einem nicht so vor die Nase gehalten wird. Und ich finde es auch schön, weil ich selber relativ dünn und schlaksig bin. Trotzdem toll, dass solche Männer auch in solchen Funktionen funktionieren.
Also ich weiß halt nicht, ich habe das ja auch angefangen zu spielen, längst nicht so lange wie du. Ich glaube, ich habe es knapp 2 Stunden gespielt. Und also das möchte ich nur als vielleicht das so ein bisschen abzuschwächen, dein Lob, weil, also klar sind sie jetzt nicht super hypermuskulös, wie es jetzt vielleicht in amerikanischen Spielen ist, aber sie repräsentieren ja trotzdem ein sehr eingeschränktes Körperbild, trotz allem, ne? Also schlank, muskulös, irgendwie sportlich. Von daher ist es, ja, ne, also es ist nicht super divers, die Leute, also die vier.
Nee, aber das liegt auch mit der Konnotation zusammen, dass man, wenn man dünn ist, automatisch sportlich ist. Also wie häufig wurde ich schon gefragt, und in welches Studio gehst du? In gar keins, weil ich bin einfach nur leider dünn.
Okay.
Ja, also das ist, deshalb, ich kann mich vielleicht damit stärker identifizieren, weil ich selber so konstituiert bin, genetisch. Das wird jetzt vielleicht auch zu weit. Natürlich ist das, natürlich sind die dann schon sehr eindimensional auf der Art und Weise. Man könnte jetzt auch sagen, warum ist denn da keine Figur dabei, die beleibter ist? Und ja, so. Weil die wäre da nicht eingeschränkt. Sie fahren mit dem Auto die ganze Zeit rum. Also ich meine, mein Gott, sie muss jetzt auch nicht lange laufen können, wenn man das jetzt so auch wieder total Stereotyp überzeichnen möchte. Genau, das ist, also dementsprechend kann ich schon deine Einwände da nachvollziehen.
Ich wollte es auch nicht irgendwie runter machen dafür. Ich wollte es nur anmerken, weil ich fand, das klang bei dir jetzt gerade so ein bisschen so, als wäre, ja, endlich mal nicht so stereotype Leute. Also ja, leider doch schon.
Nein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Overwatch vergleiche, wo alle Männerfiguren gleich aussehen. Also ich meine, die Frauenfiguren sehen auch alle gleich aus. Ja. Bis auf Zarya und Roadhog, wenn man die jetzt mal einzeln betrachten möchte.
Ja. Aber vielleicht können wir zu dem Thema auch nochmal auf unsere Episode verweisen, die wir zu Fatshaming gemacht haben. Da haben wir auch unter anderem über die Abwesenheit der Repräsentation übergewichtiger Personen gesprochen. Hatte ich denn das Kampfsystem involvieren können? Ich habe da bislang sehr verschiedene Meinungen drüber gehört.
Es ist chaotisch. Teilweise ist es auch so, dass man, wenn man zum Beispiel seine Fähigkeiten hochleveln möchte, dann mit so Phrasen konfrontiert wird wie, ja, wenn Noctis Kombos hinlegt, das ist dann so, ja, wie kann ich denn Kombos hinlegen, weil ich kann nur B drücken auf meinem Controller und der schlägt automatisch die ganze Zeit, bis ich B loslasse. Ich kann natürlich auch einzeln draufdrücken, das macht keinen Unterschied, aber du kannst tatsächlich, wenn du einfach Knöpfe gedrückt hältst, B ist schlagen, er schlägt die ganze Zeit auf das anvisiert, auf die, den anvisierten Gegner oder mit X weicht er allen Gegnern automatisch aus. Das ist sowas, wo ich denke, okay, gut, das ist simplifizierter, weil am Anfang kriegt man auch schön gezeigt, wenn man das Spiel startet, es ist ein Final Fantasy für Fans und Neueinsteiger. Das vereinfacht das ganze Kampfsystem. An sich ist es aber, es sind so viele Effekte auf dem Bildschirm, teilweise viel zu viele Gegner. Du kannst dich dann noch mit deinem Schwert irgendwo hinwappen, dass du da hängen bleibst. Da kannst du dann mit verschiedene Punkte mit auffüllen. MPs heißen die, der Kondition zugeschrieben sind. Und dann kannst du auch noch Zauber machen, die aber geworfen werden müssen, wie Granaten. Es ist... Also ich habe das Gefühl, sie haben da versucht, super viel reinzubringen aus verschiedenen anderen Genres, aber es fügt sich alles nicht so richtig zusammen. Manchmal ist es auch teilweise zu schnell. Du bist in einem Kampf, du hast nur zwei Gegner, dann machst du dann einmal einen Warp-Angriff, das Ding ist sofort tot, du versuchst noch zu schlagen, da haben aber die anderen dreien schon das erledigt und dann bist du schon fertig und dann kriegst du schon vorgerechnet, was du denn gerade gemacht hast im Kampf und der ist vorbei. Also es ist, du kriegst auch Noten für jeden Kampf, den du beschreitest. Das ist auch so eine Sache. Also du kriegst einen Rang von S bis D, was dann auch sich auf die Erfahrungspunkte auswirkt, die du zum Schluss dazu gut geschrieben bekommst. Aber an sich, ja, es ist chaotisch und die Steuerung ist teilweise hakelig und ungenau, weil selbst wenn du dich manchmal den Controller in die Richtung drückst, plus du hast den Gegner anvisiert, fängt Noctis an, plötzlich irgendwen anzugreifen. Dann gibt's auch noch Zauber, soweit bin ich noch nicht gekommen. Also man kann jetzt auch noch Final Fantasy typisch verschiedene Kreaturen beschwören. Das kommt auch noch irgendwann. Ja, also wie du schon sagst, es ist jetzt bestimmt nicht das Beste. Aber es ist auch nicht total schlecht, muss ich jetzt sagen.
Das Gefühl, dass die anderen Figuren sich sinnvoll am Kampf beteiligen? Oder kannst du die in irgendeiner Art und Weise steuern?
Ja, total. Also man merkt, wie ich schon gesagt habe, teilweise so, ich konzentriere mich mit meiner Spielfigur auf einen Gegner und dann merke ich habe den gerade ausgenockt und die anderen haben den anderen Gegner schon erledigt. Plus, dass sie halt noch Spezialfähigkeiten haben, die kann ich über den ersten Schulterknopf, wenn es nur ein gewisser Balken vollgelaufen ist, der sich im Kampf immer weiter füllt und auch mit den eigenen Aktionen weiter füllt, haben sie Spezialfähigkeiten, zum Beispiel Prompto, der hat einen Revolver oder besser gesagt eine Schusswaffe, die kann auch gewechselt werden, mit der er dann auf den Gegner schießt. Gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, er kann einmal Piercing-Shot machen, da macht er einen gezielten Schuss, der möglichst viel abzieht, aber auch andere Möglichkeiten, dass er ein Streufeuer macht oder verschiedene Dinge.
Gab es nicht auch, wie gesagt, ich habe es ja auch einmal angespielt, gab es nicht auch irgendwie Möglichkeiten, so Teamangriffe zu machen?
Die werden tatsächlich auch, das ist auch, warum es chaotisch wird, die werden manchmal automatisch getriggert.
Ah, okay.
Du weißt nicht warum, also manchmal ist der Gegner zu dir mit dem Rücken und wenn du dich dann drauf warpst, dann kriegt er erstmal schon so einen Blindsight-Bonus, weil du ihn von hinten getroffen hast und dann gibt es noch so eine Linking-Attack. Da fängt dann zum Beispiel, kommt der oder die Spielfigur, die gerade in der Nähe ist, Ignis ist es meistens aus irgendwelchen Gründen, dass sie dann beide ihre Waffen rausholen und beide mit einem gekonnten Schlag drauf. Das ist, sieht halt, es kommt ja häufig der Vergleich zu einer Boyband, es sieht halt choreografiert aus. Was aber auch natürlich sehr cool wirkt, weil mich erinnert das so ein bisschen an Kingdom Hearts 2, wo das auch alles extremst durchchoreografiert war und du hast das Gefühl gehabt, so, du machst eher irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das Tanzspiel von Britney Spears damals hieß auf der PlayStation 2, aber oder wie hieß das nochmal mit Rapper the Pepper?
Rapper the Rapper,
ja, genau. Das wirkt teilweise so, aber nur, dass du nicht weißt, welche Knöpfe du dafür drücken musst. Es passiert.
Perfekt.
Ja, aber das war ja bei Kingdom Hearts teilweise auch so. Du springst irgendwie, machst so einen Mid-Air-Strike oder sowas und der fängt dann an, plötzlich wie auf einem Kreisel sich auf dem Gegner rumzudrehen und macht noch ein Salto drüber und sowas. Das sieht halt cool aus. Und du hast das Gefühl so, boah, krass, zu was ich alles imstande bin.
Aber bei Kingdom Hearts hat das ja schon System. Also da kannst du ja bestimmte Sachen einfach anlegen, die dann getriggert werden, wenn du eine bestimmte Taste drückst.
Ja, tatsächlich, das fehlt. Aber ich habe das Gefühl, weil bei Kingdom Hearts 2 war es in dem, es wurde dann auch irgendwann unübersichtlich und du musstest das ja mit verschiedenen Punkten, musstest du diese Fähigkeiten dann Sora zuordnen. Und da kann es schon ein bisschen komplizierter werden. Ich denke, das ist halt diese Einsteigerhürde soll halt super low sein für die meisten Spiele. Ich finde es jetzt auch momentan ein bisschen, wenn man ein geübter oder besser gesagt so ein moderater Rollenspieler oder Spielerin ist, finde ich es zu leicht. Also ich kann mich jetzt gerade mit Gil, also mit der Ingame-Währung, kann ich mich zuschütten lassen und die Gegner sind teilweise einfach zu leicht, weil ich fange auch an, halt Sidequests die ganze Zeit zu machen und nicht nur die Hauptquests. Die vierte Hauptquest war immer noch auf Level 3. Also das war halt so und ich war schon auf Level 12.
Oh. Auf welchem Schwierigkeitsgrad spielst du denn?
Es gibt nur Normal und Easy. Und ich spiele ihn auf natürlich Normal.
Ja, nur Normal und Easy. Okay, ja, das ist krass.
Also ich nehme an, bringst du Final Fantasy 15 nächste Woche nochmal mit und dann sprechen wir ein bisschen über die Welt, über die Konstruktion der Welt und über die Erzählung?
Ja, klar. Also ich habe auch vor, ich würde darüber auch gerne irgendwie noch eine größere oder ausuferndere Rezension eventuell für einen Blog oder auch dann für hier machen wollen.
Okay, dann sprechen wir nächste Woche nochmal über die anderen Aspekte von Final Fantasy 15, denn jetzt werfen wir erstmal einen Blick in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen drei Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Folge auf pixeldiskurs.de. Nummer 1. Sophie, was hast du dabei?
Zum Greifen nah, warum ihr Spiele kurz vorm Ende abbrecht. Von René Wiesenthal, erschienen auf spieletipps.de. Ich habe den mir rausgesucht, weil ich die Prämisse eigentlich ganz spannend fand, zu überlegen, wieso bricht man eigentlich Spiele ab? Also was treibt einen dazu, zu sagen, okay, ich spiele das jetzt hier irgendwie nicht mehr weiter oder weil man es vergisst oder weiß ich nicht was. Und es werden so ein paar Gründe aufgezählt. Ich gehe die einfach mal durch und wir können ja vielleicht, wenn uns was dazu einfällt, können wir vielleicht einfach kurz was dazu sagen. Der erste Grund ist, sind falsche Hoffnungen, die man in das Spiel setzt. Das heißt, man fängt es an zu spielen und merkt im Laufe der Zeit immer mehr, dass es irgendwie nicht ganz den Vorstellungen entspricht, die man vielleicht davon hatte, als man es irgendwie heiß ersehnt hat, vor Release irgendwie gesagt hat, oh, ich möchte das auf jeden Fall spielen. Und dann versucht man sich irgendwie noch einzureden, dass man es gut findet. Und am Ende merkt man dann vielleicht doch, ist irgendwie doch nicht so wirklich was für mich.
Hattet ihr eine solche Situation schon mal?
Ja. Haben wir auch eingehend drüber geredet im Podcast.
Über The Last Guardian, war das bei dir?
Nee, über Nier.
Stimmt, mit über Nier. Bei Nier war das so.
Das ist so eine Mischung aus mehreren Aspekten, aber Nier ist tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, denn ich war davon sehr enttäuscht. Aber ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass ich davon enttäuscht bin und habe es dann nicht zumindest halbwegs, also bald weggelegt und nicht so viel Zeit damit verschwendet.
Nö.
Nicht? Echt nicht?
Hatte ich noch nie. Weil wenn ich das gekauft habe, dann wird es auch gespielt. Aber
ja, bist du so ein Mensch, dass du dich dann da durchbeißt?
Ja, also das ist jetzt kein Zwang. Also Türklingen fasse ich auch noch an und so, weißt du. Aber es ist irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte das noch nie. Es ist eher so, dass man dann irgendwie, dass einem der Atem so ausgeht, aber nicht, weil die Erwartungen nicht erfüllt worden sind, sondern aus anderen Gründen, zu denen du vielleicht jetzt noch kommen wirst.
Genau, deshalb also nur spezifisch dieser Grund ist bei mir auch noch nicht aufgetreten.
Ich habe das, also wie gesagt, Nier ist, glaube ich, das einzige Beispiel bei mir, was wo ich sagen würde, ja, das habe ich einfach, bin ich irre geleitet worden. Die nächste, ich finde, das doppelt sich so ein bisschen, aber es ist ein bisschen anders. Falsche Erwartung.
Ist das nicht das Gleiche?
Ja, das habe ich ja nämlich auch gedacht, sondern das ist sich, ja, eigentlich schon. Also ich weiß auch nicht genau. Also beschreibt das halt, also bei falschen Hoffnungen war es eben so, dass man es eben mögen will und es am Ende nicht tut. Und bei Erwartungen ist es eigentlich so, dass man, dass das Spiel sich komplett von dem unterscheidet, was man gedacht hat. Also das Beispiel war No Man's Sky. Dass das auch, also das hängt dann natürlich auch dran, dass es einfach falsch beworben wurde und es deswegen dann bei vielen einfach nicht so gut ankam letztendlich. Ich glaube, da liegt da so ein bisschen der Unterschied drin, dass man dann auch in die Irre geleitet wurde vom Eindruck des Spiels.
Das ist bei mir tatsächlich auch noch nicht aufgetreten, was aber wahrscheinlich auch damit zusammenhängt. Also sowohl der erste als auch der zweite Grund sind nicht aufgetreten, weil ich eigentlich immer relativ gut informiert darüber bin, was ich dann spiele. Also ich suche mir das schon sehr präzise aus. Und größtenteils ist es auch so, dass ich dann auch Titel spiele zu Rezensionszwecken, die man natürlich nicht so ohne weiteres abbrechen kann. Moment. Nee, doch, also ich habe eines auf jeden Fall abgebrochen, aber das war auch ein anderer Grund.
Ja, und bei mir nur in Teilaspekten. Also ich war schon mal enttäuscht. Es gibt jetzt irgendwie mal diese Downgrade-Controversies, die im Internet so rumgehen. Zum Beispiel war das bei The Division der Fall, dass man am Anfang ein tolles, bombastisches Grafikwerk dahingehauen bekommen hat und das sah dann im fertigen Spiel nicht so aus. Da ist man schon enttäuscht, aber deshalb bricht man jetzt nicht das Spiel ab. Aktuell läuft da auch gerade dazu was zu Detroit Become Human. Da sind nämlich auch gerade Leute, also ich weiß nicht, die wollen anscheinend, dass das als grafisches Downgrade irgendwie gewertet wird, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, tatsächlich so rein ludisch hat mich das jetzt noch nicht so beeinflusst, dass ich es hätte abbrechen wollen.
Okay. Ich glaube, ich habe das noch nie gehabt, dass ich jetzt einen falschen Eindruck vom Spiel selber hatte, bevor ich es gespielt habe. Weil meistens springe ich halt rein, ohne es mir vorher. Also meistens spiele ich es auf Empfehlung und mehr weiß ich da nicht drüber, nur dass es mir wahrscheinlich gefällt und dann passt es auch meistens für mich. Das nächste, und das kann ich auch relativ gut nachvollziehen, ist die verlernte Steuerung. Das heißt, wenn man ein Spiel anfängt zu spielen und dann vielleicht aus welchen Gründen auch immer, also sei es, weil neue Spiele auf den Markt gekommen sind, die man gerade vielleicht lieber spielen will oder man einfach gerade nicht die Zeit hat, was zu spielen, heißt, man legt das Spiel vielleicht für 1, 2, 3 oder mehr Wochen weg und kommt dann wieder dahin zurück und versucht wieder reinzukommen und hat einfach vergessen, wie es funktioniert. Also das Beispiel, was glaube ich, also bildliches Beispiel war im Artikel, glaube ich, Horizon Zero Dawn, weil das ja auch durchaus viele Spielmechaniken hat, die man auch schnell vergessen kann, wenn man sie nicht verinhaltlicht so. Ich hatte das Problem nicht, aber ich habe das auch sehr geliebt. Deswegen kann man das dann damit nicht so richtig vergleichen. Ich habe überlegt, mir ist aber nicht so richtig eins eingefallen, wo ich das wirklich extrem hatte, weil ich meistens immer ganz gut wieder reinkomme.
Ich habe eins, wo es zum Teil eine Rolle spielt. Denn als wir damals gemeinsam Warframe angefangen haben, war das so, dass es erstmal etwas überfordernd war mit den komplexen Eingabemöglichkeiten, die man hatte. Dann war ich eine Weile lang ganz gut drin und konnte irgendwie sehr gut damit umgehen. Letztlich ist es eine Kombination aus einem anderen Grund, nämlich aus der Repetitivität der Spieldynamik, aber auch daraus, dass ich dann nach einigen Wochen das wieder versucht habe. Sophie, du und ich, wir haben das ja dann nochmal zusammen gespielt und ich habe irgendwie gemerkt, es fühlt sich nicht mehr so befriedigend an. Ich muss ständig irgendwie überlegen, wie mache ich das denn nochmal so, ne? Und das hat dann schon auch mit eine Rolle gespielt, warum ich Warframe letztlich abgebrochen habe.
Ich kenne das Gefühl nur, wie, also wenn ich genrefremde Spiele dazwischen immer einschiebe, dass man dann schon mal merkt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt von einem Rollenspiel oder sowas sprechen, natürlich ist die Steuerung oder dann eine schier andere, als jetzt, wenn ich einen Shooter spiele. Und ich springe halt häufig zwischen Rollenspielen, Adventuren und Shootern hin und her. Und da kann es dann schon mal sein, dass man, oder besser gesagt, ich Sachen vergessen habe oder nicht mehr so gut damit zurechtkomme. Vor allem, wenn man von einem Rollenspiel auf den Shooter geht, weil man da richtig merkt, dass man da vernünftig reagieren müsste in dem Moment und dass das da vom Leben im Spiel abhängt. Oder wenn man jetzt PUBG zum Beispiel nimmt. Wenn ich jetzt von Final Fantasy auf PUBG gehen würde, wäre es wahrscheinlich sehr bezeichnend. Aber an sich, sonst würde ich auch sagen, also ich denke, allgemein ist es eine Genrefrage, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst Horizon ist sehr ähnlich zu The Witcher zum Beispiel, finde ich.
Ja, also ich glaube auch, also bei mir, ich habe diese Irritation von Überforderung durch die Steuerung und das deswegen eigentlich nicht spielen wollen, immer am Anfang von Spielen, weil ich immer erstmal verstehen muss, was geht das hier alles? Und ich kann mir nicht merken, wo Sachen liegen. Ich habe das nach wie vor noch bei PUBG, was manchmal ein bisschen ungünstig ist. Aber sobald ich es mir einmal gemerkt habe, komme ich da immer wieder rein, auch wenn ich dann länger mal eine Pause mache, tatsächlich. Ja.
Was gibt's denn noch für Gründe?
Den kann ich sehr wenig nachvollziehen, den nächsten. Den fand ich so, das fand ich sehr schwer. Das war, man hat einfach bereits alles gesehen und sieht nicht mehr den Grund dafür, es zu Ende zu spielen. Das hängt dann ganz stark damit zusammen, dass man es weniger vielleicht wegen der Story spielt, die in dem Spiel erzählt wird, sondern vielmehr wegen der Mechanik oder einfach einen bestimmten Aspekt, den man daran toll findet. Und das deswegen dann an einem gewissen Punkt abbricht, weil man merkt, ja, ich weiß jetzt, wie das hier funktioniert, es hat mir Spaß gebracht, aber er nimmt ab und deswegen höre ich auf.
Das kann ich an einem Beispiel nachvollziehen. Fallout 4 habe ich viele Stunden gespielt, die Stunden, die ich damit verbracht habe, auch genossen. Nur ist es so, dass zum einen die Mechanik, wenngleich sie Spaß macht, ich sie als relativ sperrig empfand. Und dann auch das Gefühl hatte, also ich habe sehr viele Sidequests gemacht, habe sehr viel die Welt erkundet und kam dann irgendwann an den Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, da gibt es jetzt noch was, es geht schon noch weiter, da gibt es schon noch mehr. Aber irgendwie habe ich allerlei Situationen in diesem Spiel schon mal durchlebt und das würde sich jetzt noch ins schier Unendliche quasi fortsetzen. Und da hat mir dann letztendlich erstmal die Motivation gefehlt, um es weiterzuspielen. Ich habe dann was anderes zwischengeschoben, bin dann später wieder zurück und war dann überfordert von der Mechanik.
Also für mich persönlich finde ich es jetzt auch schwierig einzuordnen. Ich verstehe es aber aus zwei Punkten. Erstens mal, wenn die übergeordnete Narration, also die Hauptquests, wenn die zu dünn sind, dass man einfach denkt, so, warum ich sehe, oder die Figuren vielleicht auch zu blass gezeichnet sind, dass man sich denkt, warum sollte ich das jetzt noch tun? Es gibt auch viele andere Sidequests. Und dann andererseits, wenn wir bei den Sidequests sind, dass die zu repetitiv sind. Wenn sich das immer wiederholt, keine Ahnung, nur so Eskorte-Missionen oder irgendwas, dass man dann schnell sagt, ja okay, gut, ich habe jetzt alles gesehen, weil es sich tatsächlich immer wieder es läuft immer wieder auf dasselbe hinaus, dann kann ich auch verstehen, dass man dann sagt, okay, ich breche es ab und die Story interessiert mich auch nicht mehr. Ja, weil ich meine zum Beispiel auch wieder bei The Witcher, die Story kann man auch sehr viel kürzer erzählen, wenn man diese ganzen Füllstoffe da rausnimmt. Das ist halt, aber das macht da halt so ein Rollenspiel dann halt aus. Wir reiten jetzt sehr viel auf dem Rollenspiel oder besser gesagt ich darauf rum.
Ist ja auch gerade drin.
Das finde ich jetzt auch gerade aber am passendsten, weil bei einem Shooter ist es tatsächlich so, wenn du durch so ein Schlauchlevel läufst, das ist repetitiv und da weiß ich auch von der Genre-Erwartung her, ich werde nur durch Level laufen und Leute oder besser gesagt irgendwelche Gegner erschießen. Da finde ich, das ist eine andere Erwartungshaltung.
Ja, also ich spiele tatsächlich am allerliebsten Spiele mit irgendwie einer Story, die mich dann irgendwie involviert. Deswegen fällt mir das sehr schwer, das nachzuvollziehen, weil mir kaum Beispiele einfallen, wo mir das jetzt passieren würde. Weil wenn ich eine Story gut finde, dann spiele ich es auch bis zu Ende. Und das ist für mich immer die Hauptsache. Und
dann hattest du immer Glücksgriffe, dass die Story interessant war.
Ja,
aber vielleicht war sie bei Nier Automata nicht so toll.
Ja, das liegt aber auch, an dem nächsten Grund, der letzte in dieser Liste, dass man einfach zu schlecht ist in dem Spiel und es nicht zugeben mag und es dann auf andere Aspekte schiebt, wie, da war ein Bug und das hat mir meine 10 Stunden Spielspaß versaut und deswegen höre ich jetzt auf. Aber eigentlich ist man einfach nur ein bisschen zu doof für das Spiel. Das war auch der Grund, warum ich mit Nier aufgehört habe, denn ich habe viele Mechaniken übersehen. Das ist mit auch meine Schuld, auch ein bisschen vom Spiel, weil das einem natürlich, weil es einen nicht so an die Hand nimmt und ich dann sehr überfordert war an einem gewissen Punkt und dann an einem gewissen Punkt auch einfach nicht mehr weiterkam, weil ich zu schlecht war, weil ich eine essentielle Sache übersehen hatte, wie man sich verbessern kann und dadurch ist halt hat nichts mehr funktioniert. Und also das war so ein Mix wie von falsche Hoffnung und einfach zu schlecht fürs Spiel, zu doof fürs Spiel.
Zu doof fürs Spiel war ich vielleicht bei Super Meat Boy. aber vielleicht nicht zu doof. Wir kommen hier später auf Celeste und das hat einen sehr ähnlichen Schwierigkeitsgrad. Ich mag ja auch schwere Spiele sehr und bin ja auch so jemand, der dann auch wirklich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad sich den krassesten Herausforderungen stellt und das mit großem Vergnügen tut. Aber bei Super Meat Boy hat mir irgendwie der Ehrgeiz etwas gefehlt. Ich habe das angefangen, habe gemerkt, es funktioniert so. Ich verstehe auch irgendwie, wie es funktioniert. Es macht auch irgendwie Spaß. Es hat mich aber nicht hinreichend involviert, als dass ich jetzt irgendwie alle 500 Level in Super Meat Boy hätte durchspielen wollen. Und habe es deshalb dann irgendwie nach ein paar Welten irgendwie nicht mehr gestartet.
Ich hatte das gleiche Problem ursprünglich mit Undertale. Ich habe das nämlich ganz falsch angegangen. Jeder, der sich schon mal ein bisschen mit auseinandergesetzt hat, weiß, dass man in diesem Spiel niemanden töten muss. Und ich wusste das nicht. Ich habe das auf Empfehlung gespielt. Die Person hat mir nichts darüber gesagt. Und ich habe das dann halt so gespielt, wie man halt ein Spiel spielt. Man geht erstmal von der Prämisse aus, okay, wenn man hier einen Gegner hat, dann besiegt man ihn auch so. Das Spiel sagt zwischendurch so, du musst das nicht machen. Aber spätestens, wenn du einem Gegner entgegentrittst, der wirklich schwer ist und bei dem es erstmal leichter erscheint, ihn einfach platt zu machen, dann gibt man dieser Verführung erstmal nach. Und dann wird das Spiel halt nicht leichter. Wenn man anfängt, dort Figuren zu töten, dann wird es immer, immer schwieriger. Und ich war dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, so hier, mir reicht's hier. Ich komme hier nicht weiter. Ich verstehe diesen Kampf nicht. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Und das frustriert mich alles zu sehr, als dass ich es weiterspielen will. Und dann habe ich das, ich glaube, bestimmt ein halbes Jahr mit dem Arsch nicht angeguckt. Und dann habe ich es dann nochmal mit der Prämisse gespielt. Okay, ich weiß, ich muss hier niemanden töten. Und ich kann jeden Konflikt hier friedlich lösen. Und ab da hat es dann gut funktioniert. Und auch Spaß gemacht. Das ist immer noch nicht super leicht, das Spiel. Aber das war dann belohnt, wenn man es halt geschafft hat, also zu verstehen, wie diese Kämpfe da funktionieren.
Ja, mir ist das tatsächlich noch nie passiert, weil ich bin aber nicht so dumm für die Spiele.
Ich bin einfach klug.
Dafür ist mein Ego zu groß. Nein, tatsächlich. Nee, tatsächlich habe ich das selten gehabt. Also bei Overwatch passiert es halt, dass du dir irgendwann denkst, so, ich habe es jetzt ein paar Tage nicht gespielt und du gehst dann wieder ran, denkst du, du bist echt geradezu blöd, um hier irgendwas zu reißen. Aber du kommst dann ja auch mal wieder durch dieses kurzweilige Spielerlebnis. Es ist jetzt nicht so wie, ja, okay, gut, ich komme jetzt hier mit meiner Geschichte nicht weiter und was soll das Ganze? Das nicht. Aber tatsächlich habe ich damals 1993 habe ich ein Spiel zurückschicken lassen an Nintendo, weil ich einfach zu dumm war, ein Level zu machen, und habe dann einfach gesagt, das Spiel muss kaputt sein, Mama, bitte bring es zurück und lass es umtauschen. Es war Pinocchio.
Aber du warst einfach, das war einfach nur zu schwer.
Vermutlich. Es war offensichtlich einfach nur zu schwer.
Ja, aber das ist ja häufig das Problem bei so alten, älteren Spielen vermutlich. Eine Sache, die mir fehlt, die ich aber auch sehr schwierig benennen kann als so einen ganz konkreten Grund, warum ich Spiele abbreche, das kann ich an Hellblade ganz gut festmachen, also Hellblade Senua's Sacrifice. Denn das, da haben wir ja schon drüber gesprochen, Stefan. Ich habe es nie abgeschlossen seitdem.
Und warum?
Ja, das frage ich mich auch, denn ich habe das wirklich, also auf diese grausame Art und Weise sehr genossen, dieses Spiel. Und Ich habe ein ursprünglicher Grund war tatsächlich, dass ich zumindest eine Pause eingelegt habe, weil ich einfach nicht die richtige Hardware hatte. Ich hatte kein gutes Headset, um das zu spielen, und das braucht man. Man braucht gute Kopfhörer, um das spielen zu können. Und deswegen habe ich es dann erstmal beiseite gelegt, weil ich keins hatte. Dann hatte ich mir eins bestellt und wollte es eigentlich wieder machen, dann hatte ich keine Zeit dafür. Und auch tatsächlich fehlte mir die Lust, obwohl ich das so gerne mag, dieses Spiel, weil das eben, es ist sehr grausam in dem, was es tut. Und ich glaube, ich hatte dann irgendwie dieses, nicht die emotionale Kraft, um das auszuhalten, dieser Druck, den man da entgegentritt in diesem Spiel. Und habe es deswegen nie gemacht. Und jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich denke, okay, wenn ich jetzt nochmal einsteige, dann fehlt mir zu, ist die Erinnerung zu blass, um da wieder richtig reinzufinden. Mir fehlt auch die Steuerung, also auch einer der Punkte so.
Kommt alles zusammen.
Kommt alles zusammen, ja. Also genau, ja, vielleicht technische Voraussetzungen, das könnte man dann noch ergänzen, so, die einem dann fehlen, sowas, ja.
Ja, das ist natürlich einerseits sehr schade, weil Hellblade ist ja wirklich, also würde ich jeder Person auf diesem Planeten herzlich empfehlen. Auf der anderen Seite aber auch sehr nachvollziehbar. Denn es gibt auch Titel, bei denen mir das wahrscheinlich so ähnlich ginge. Man muss ja auch immer ein bisschen in der Stimmung sein, in der emotionalen Verfassung dazu, sich auch damit auseinanderzusetzen. Gerade wenn es Titel sind, die wirklich sehr, die einem durchaus an die Nieren gehen können. Ich kann durchaus verstehen, warum vielleicht dann auch eine Person That Dragon Cancer zum Beispiel eher umschiffen würde. Es gibt auch Gründe, warum ich andere Spiele, die mir empfohlen wurden, erstmal nicht spiele. Ich habe sie nicht abgebrochen, weil ich habe sie gar nicht erst angefangen, weil ich sozusagen schon vorher eine gewisse Warnung dann bekommen habe. Aber ja, ich finde das sehr nachvollziehbar. Ja.
Und jetzt, also ich würde es gerne, ich denke mir dann immer so, ich könnte es einfach von vorne anfangen. Aber dann ist es mir halt, dann zerstört es meine ursprüngliche Spielerfahrung, dieser unglaublich großartige Einstieg und all das, was darin passiert, was einen irgendwie zerstört, während man das spielt, ist für mich dann ja Wiederholung und ist nicht mehr so eindrucksvoll wie beim ersten Mal. Deswegen befinde ich mich gerade momentan echt in so einer Zwickmühle. Wie gehe ich damit um? Vielleicht spiele ich es einfach nie zu Ende, was ich sehr schade fände, weil eigentlich will ich es gern tun.
Es wäre tatsächlich eine Möglichkeit, es nicht zu Ende zu spielen und sozusagen die Kostbarkeit dieser Spielerfahrung zu bewahren. Oder sich Zeit zu nehmen, zu sagen, ich springe nochmal rein und lasse mir vielleicht dann am Anfang, wenn ich dann, also bist ja irgendwo mittendrin, irgendwie eine, genau, Hälfte ungefähr, ja. Anfang der zweiten Hälfte des Spieles, ich lasse mir dann nochmal Zeit und fuchse mich erst nochmal in Ruhe rein und finde mich ein, sozusagen, bevor ich dann weiter der Erzählung folge.
Oder du guckst dir einfach ein Video auf YouTube an, wie es zu Ende geht.
Nein, das geht nicht. Nee, also
dann wäre alles kaputt.
Ja, also das ist ja gerade die Subjektivierung, die man da ja erfährt, ist ja das Wertvolle an dem Spiel. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht, wenn man sich das nur anguckt. Das ist wie als einen Film zu schauen, das ist nicht so, also weiß ich nicht. Würde ich nicht machen wollen, ja.
Sorry. Wir wechseln radikal das Thema und springen zu Nummer 2. The Nintendo Switch turned its lack of power into a strength. Von Ben Kuchera. Ich habe den Link gar nicht rauskopiert. Ach du
Ben.
Lieb.
Der We love you.
Bisschen. Ich habe nicht den Link rauskopiert. Das muss ja Kotaku sein, ne?
Vermutlich. Nee, das ist Polygon.
Polygon. Entschuldigung. Kotaku, Polygon ist alles das Gleiche.
Wir Ben Kuchera-Fanclub sind wir. Genau.
Den muss ich jetzt noch.
Wir möchten einen Fanclub starten.
Ja. Das ist mir noch nie passiert, vergessen, den Link rauszukopieren. Dann wäre der nachher auch nicht in den Shownotes aufgetaucht. Das wäre furchtbar gewesen.
Shame. Das hätte ich hinbekommen.
Wo ist meine Glocke, um Shame zu
sagen? Shame.
Der Erfolg der Nintendo Switch sorgt ja nach wie vor noch immer für Erstaunen. In diesem Konkurrenzkampf zwischen Sony und Microsoft, so beginnt der Artikel, geht es ja, wie man am Beispiel der PS4 Pro und auch der Xbox One X sehen kann, immer um technische Leistungsfähigkeit. Ja, also wer mehr Hardware-Power anbietet, das ist zumindest die Annahme, wird sich auch auf Dauer eher durchsetzen können. Ja, das ist eine technische Rationalität, die da dahinter steht. Bei der Nintendo Switch aber ist es so, dass, also wie schon seit vielen Jahren bei Nintendo-Konsolen, dass sie signifikant schwächer ist aus technischer Perspektive als aktuelle vergleichbare Konsolen der PlayStation und der Xbox. Und Ben Kuchera argumentiert jetzt, dass eben gerade diese technische Schwäche der Switch tatsächlich eine ihrer Stärken ist, weil sie gewisse Konsequenzen nach sich zieht, die die Switch besonders machen. Zum einen verhindert die technische Schwäche der Switch, dass Publisher schlichtweg einfach Titel auf die Switch porten. Das kommt zum Teil vor, aber es ist eher die Ausnahme. Er nimmt Far Cry 5 als Beispiel. Far Cry 5 würde auf der Switch schlichtweg nicht laufen. Also funktioniert, also wenn es jemals auf die Switch käme, wäre es jedenfalls eine große Überraschung. Deshalb ist es so, dass stattdessen eben Ubisoft nach anderen Konzepten suchen muss, um eben einen Schritt aus dieser technischen Rationalität zurückzutreten, woraus dann Titel entstehen, wie beispielsweise Mario und Rabbids Kingdom Battle. Ne? Ein außergewöhnlich ungewöhnlicher Titel. Außergewöhnlich, ungewöhnlich.
Außergewöhnlich, ja. Ungewöhnlich, ja.
Ein außergewöhnlicher Titel hätte auch gereicht. Außerdem ermöglicht die Switch natürlich eine gewisse Portabilität. Das ist das größte, also eines der größten Argumente für die Switch. Die Leistungsfähigkeit von solchen, jetzt ich sag mal, Konsolen, die man zu Hause hat, ist zwar eine nette Sache, aber wenn man einen Titel wie Skyrim eben auch mit, sei es mit heruntergeregelter technischer Fidelität unterwegs spielen kann, ist das durchaus trotzdem attraktiv und ist sozusagen kompensiert zu einem gewissen Grade die schlechtere Grafik oder die längeren Ladezeiten, die es mit sich bringt. Entwickler sind außerdem dazu angehalten, diese spezifischen Limitationen, aber auch eben die Features der Switch zu nutzen. Abgesehen von einigen Ausnahmen ist es auch so, dass Nintendo sehr stark selektiert, was sozusagen in den E-Store heißt, oder E-Shop, Nintendo E-Shop heißt es, glaube ich, ne? Was da reinkommt. Das ist, trifft nicht ganz immer zu, aber überwiegend sind es hochkarätige Titel, die sich dort finden lassen. Und wenn dann mal wirklich ein Spiel geportet wird, dann hat das manchmal regelrechten Event-Charakter, sodass also man durchaus erstaunt sein konnte darüber, wie Doom auf der Switch laufen kann. Ja, und dann bekommt dieser Titel natürlich auch besondere Aufmerksamkeit. Ja, wie kann das funktionieren? Man will es natürlich auch mal ausprobieren und so weiter. Also zusammenfassend habe ich noch ein Zitat mitgebracht. Ben Kuchera sagt folgendes, Zitat Anfang. Nintendo has found an effective way to re-energize publishers' back catalogs and entice indie devs who want to compete on a different playing field than PC and the other consoles, while also making sure the game catalog of the Switch itself is both high quality and idiosyncratic. A more expensive and more powerful version of the Nintendo Switch that matched the big game releases for the Xbox One and PS4, note for note, might have been just as successful, but I doubt it. It also would have been much less interesting. Zitat Ende. Somit wäre die Schwäche der Switch eine ihrer Stärken geworden. Ist erstmal nachvollziehbar, oder?
Ja.
Dann reden wir da gar nicht groß weiter drüber.
Nö, also ich finde das komplett nachvollziehbar. Ich finde das auch cool, dass Nintendo da so sein eigenes Süppchen kocht, weil die entziehen sich da halt komplett diesem ganzen Console Wars, hat man, glaube ich, nochmal gesagt, in den Nullerjahren.
Also, ich glaube, das kann man auch immer noch.
Ist das noch interessant?
Ja, glaube schon. Bevor die Switch da war noch.
Ja, also ich finde das so cool, kann man das sagen. Also ich finde das schön, dass sie das machen und auch immer ihren eigenen Weg da finden und trotzdem darauf erfolgreich zu sein. Also setzt auch so ein bisschen so ein Zeichen vielleicht für die eigene Persönlichkeit, weiß ich nicht, so macht eigenes Ding.
Ja, das ist ja Nintendo, genau. Also ja, ja. Damit führen sie eigentlich nur ihr Image fort von wir machen so unser Ding und achten nicht so wirklich darauf, was andere tun.
Idiosynkratisch ist da genau der richtige Begriff für. Und auch, ja, also auch vor der Switch war es ja schon so mit der Wii, dass irgendwie also Nintendo dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat als die großen anderen Unternehmen. Wenden wir uns dem nächsten Artikel zu. Nummer 3.
The Sims Insane Trade Sucks. Von Geeta Jackson. Die hat übrigens auch einen ganz tollen Twitter-Handle, muss ich mal sagen. Also nicht nur der Handle ist toll, sondern auch noch das, was sie schreibt, ist auch toll. Das ist nämlich XOXO Gossip Geeta. Und sie schreibt auf Kotaku. Wie schon gesagt, es geht um die Sims. Und ich denke, jeder von uns hier hat schon mal die Sims zumindest mal angespielt oder zumindest mal einen Sim kreiert.
Ich habe schon sehr viel Sims gespielt.
Dann, welche Teile hast du denn gespielt?
1, 2 und 3.
Na, das ist ja...
4 nicht.
Schade, ich habe tatsächlich auch 4 gespielt. 3 ist aber tatsächlich da auch schon Thema, weil Geeta Jackson schreibt, wie schon der Titel sagt, dieses Insane Trait, also dieser Charakterzug des Wahnsinns, den findet sie nicht ganz passend für die Welt von Die Sims. Wie schon gesagt, Sims haben ganz viele verschiedene Charakterzüge. Das ist seit dem 3. Spiel, ist das möglich. Die sind frei wählbar und durch diese Charakterzüge bekommt der Sim oder die Simin einen eigenen Charakterzug zugesprochen, der sich auch im Spiel bemerkbar macht und auch so ein bisschen für Autonomie sorgt, wie sie sagt, im Spiel. Zum Beispiel sind Leute, die denen es sehr viel ums Aussehen geht oder die sehr sportlich sind, die flippen dann mal ganz schnell aus. Also im 4. ist das tatsächlich noch ein bisschen extremer, habe ich beobachtet, dass sie dann sagen, wenn sie lange keinen Sport gemacht haben oder joggen gegangen sind, dass sie dann wahnsinnig werden und sie brauchen das unbedingt.
Erstmal ein paar Push-Ups machen hier.
Richtig. also sie werden nicht richtig wahnsinnig, sie werden dann nur sehr, sind sehr traurig und haben dann auch nicht mehr, können dann nicht mehr so ihren anderen Alltags, sagen wir mal, Tätigkeiten nachgehen.
Nein.
Das ist jetzt aber nur so eine Komponente davon. Richtig. Und dieses Insanity-Thema, das kann, wie gesagt, verwendet werden. Und der Spieletext sagt dazu, wenn man dieses Insanity-Trait nimmt, sagt das Spiel, diese Sims können Selbstgespräche führen und ihre Emotionen sind unvorhersehbar. Sehr richtig. Das, was noch damit einhergeht, ist auch, dass diese Sims im Spiel sehr viel aggressiver sind zu anderen Sims, die sie im Spiel treffen, und sie werden aufgrund dessen auch von den anderen Sims weniger gemocht. Jetzt macht Geeta Jackson diesen Connex zur realen Welt. Und hier wirkt das alles, als wäre das ein großer Witz für EA. Weil es ist natürlich nicht besonders schön für Menschen, die tatsächlich unter, sie sagt, psychischen Störungen leiden oder auch dysfunktionalen Sozialverhalten, dass sie deshalb eigentlich isoliert sind. Und sie hat auch noch, führt sie an, sie hat bei der Mental Health Organization .gov, also GOV, das ist eine regierungsnahe Seite für Informationen über mentale Gesundheit, da hat sie auch mal nachgeschlagen, wie sehr zum Beispiel aggressive herausgeforderte Menschen, kann man das so sagen auf Deutsch?
Psychisch Kranke?
Psychisch Kranke will ich nicht so sagen, das klingt so böse.
Was ist es denn auf Englisch?
Mentally challenged, würde ich sagen. Aber also auf jeden Fall so ein dysfunktionales Sozialverhalten an den Tag legen, dass sie, auch selbst wenn sie aggressiv nach außen gehen, dass sie keinerlei Gewalttaten oder sowas vollführen. Also sie hat sich da das genau rausgeguckt, es sind 3,3-5%, die tatsächlich gewalttätig gegenüber ihrem Umfeld werden.
Und das ist statistisch auch beim durchschnittlichen Menschen so. Also ich habe mich da auch ein bisschen beschäftigt und genau, also es gibt keinen signifikanten statistischen Unterschied zwischen der Neigung zu gewalttätigem Verhalten zwischen psychisch Kranken, sage ich jetzt mal, und nicht psychisch Kranken, psychisch Gesunden.
Ja, genau, den Punkt macht sie da auch. Ihr zweiter Punkt ist, dann geht sie nochmal auf die Ästhetik ein. Erstmal, wenn man diesen Charakterzug dem Sim zuweist, ist es auch sehr witzig, weil der fängt dann so an, mit den Händen rumzufuchteln und macht so Bewegungen, Geräusche, die halt sehr flach und stereotyp wirken. Für so ein Bild, was man von so vielleicht ganz typisch von einem Verrückten oder einer Verrückten haben könnte. Und das Icon dafür, wenn man es auswählt, ist tatsächlich auch ein Torso, der von einer Zwangsjacke ummantelt ist. Also es stellt auch schon dar, dieser Sim ist eine Gefahr für sich selbst und für sein komplettes Umfeld, was er belebt. Und da geht es ja auch darauf ein, dass es halt ein komplett antiquiertes Bild ist, wie man psychisch Kranke oder Gestörte, bleiben wir bei einem Begriff dann eben, wie sie behandelt werden sollten. Und die Sims haben auch tatsächlich die sind äquivalent zu Symptomen, die echte Menschen auch im echten Leben haben. Das Dumme ist nur, der Sim ist da drin gefangen. Also er kann jetzt nicht irgendwie echte Problemlösungen ansteuern, zum Beispiel, dass er eine Medikation erhält oder zu einem Therapeuten oder einem Therapeuten geht und dadurch dieses wahnsinnige Verhalten abbauen kann. Was da das Problem ist, ist nicht nur, dass erstens mal ein ganz komisches, sagen wir mal, Bild gegenüber dieser Krankheit geschürt wird, sondern dass das Spiel auch einfach überhaupt gar keinen Spaß mehr macht. Weil man muss sich immer zweimal überlegen, nehme ich diesen Wahnsinnigkeitscharakterzug oder lasse ich es lieber bleiben? Weil auf dieser ludischen Ebene ist es halt so, sagt auch Jackson, sie hat das Gefühl gehabt, zum Beispiel in Sims 3 hat sie das gemacht, dass sie wirklich das Gefühl habe, sie betreut jemanden, der krank ist. Also du musst die Person an die Hand nehmen und gucken, was macht die jetzt? Geht die noch zur Arbeit? Weil du weißt ja nicht, weil diese Willkür, die da herrscht in dieser Sim-Person dann, die geht teilweise nicht zur Arbeit. Du schickst sie ins Bett, sie steht dann irgendwann in der Nacht auf und macht irgendwas anderes. Dann, wie gesagt, fängt sie an, mit sich selbst zu reden. Das Lustige ist auch noch ein Funfact dabei. Wenn die Person mit sich selbst redet, dann geht der Sozialbalken hoch. Also das hilft ihr, soziale Kontakte zu knüpfen, was auch also für mich jetzt sehr merkwürdig klingt, weil das eigentlich ein komplett isoliertes Verhalten ist, wenn man das jetzt ins echte Leben überträgt und nicht gerade das Sozialleben verbessert. die Charakterzüge, wie ich schon gesagt habe, habe ich nochmal, um den Rückschluss zu bekommen, zum Anfang, dass diese Autonomie herrscht und diese Zufälligkeiten dann halt auch für das ganze Spiel an sich zufällig wirkt. Du hast keine Kontrolle mehr über das Spiel an sich auch, weil du das Gefühl hast, er macht oder der Sim macht immer das, was er jetzt gerade möchte, und du hast auch dafür, du kannst es nicht nachvollziehen, warum er das macht oder was, und du kannst es auch nicht stoppen, dass er das tut. Und dementsprechend sagt sie auch zum Abschluss, wo ich sie jetzt gerne mal zitieren wollen würde, ist that insane trait doesn't fit with the Sims whimsical sense of humor like the freeze ray or talking skeletons. It doesn't fit with the game mechanics meant to replicate human behavior either. It feels like a lazy joke, one made at the expense of people who might actually playing The Sims. Also es ist ein Witz, der auf dem Rücken echter dysfunktionaler Menschen in der Gesellschaft gemacht wird. Und sie sagt jetzt da sonst weiter nichts zu. Ich finde es auch einfach, also ich habe das auch nicht, als ich mir neulich ein Zimmer erstellt habe, gewählt, weil es einfach auch, ich finde es auch unpassend. Es trägt nichts zum Spiel bei. Und ich finde auch unter den ganzen anderen Charakterzügen, die es sonst so gibt, zum Beispiel Putzwahn zu haben oder sowas, wo man echt noch mit einem zwinkernden Auge sagen kann, okay, gut, der Sim fängt dann irgendwann an zu putzen und dann geht auch der Spaßfaktor bei dem Sim hoch. Finde ich nachvollziehbar. Das ist, wie sie schon sagt, einfach eine Art schlechter Scherz und super unüberdacht vom Entwicklerteam.
Ich finde tatsächlich, die Repräsentation hier ist eine sehr komplexe, bei der ich gar nicht so richtig, also ich erkenne sofort die problematischen Aspekte dessen, beispielsweise auch etwas, was jetzt am Rande nur quasi aufgetaucht ist, dass sozusagen dann die psychische Krankheit als eine charakterliche Disposition angelegt ist, gegen die man ja auch nichts machen kann, wie du gesagt hast. Also keine Therapie hilft. Es ist auch kein temporärer Zustand oder irgendetwas dergleichen, sondern verhaftet an der Persönlichkeit. Auf der anderen Seite wiederum finde ich es sehr spannend, dass gerade in diesem Kontext dann das Attribut der Autonomie in Verbindung zur psychischen Krankheit steht, weil die Sims ansonsten ja sehr heteronom sind, weil sie ja komplett dem Willen des Spielers unterliegen. Ja? Und es ist natürlich interessant, dass ausgerechnet dann der wahnsinnige Sim sich dem Zugriff dieser spielerischen Kontrolle entzieht. Das wird gewiss nicht unbedingt ein kritischer Kommentar sein. Es wird gewiss ein alberner Witz sein und ein rücksichtsloser Witz. Aber die Deutungsebene, also hier scheint mir eine Deutungsvielfalt vorzuliegen, die ich sehr interessant finde.
Ja, also das kann jetzt vielleicht auch daran liegen, dass du die Sims 4 nicht gespielt hast, weil ich habe zum Beispiel mir meinen Sim erstellt und ich habe ihn versucht, so wie ich selbst zu erstellen. Deshalb habe ich ihm Mood Swings gegeben. Und dann ist es teilweise so, dass da sehr stark Autonomie, früher hieß es immer Self-Control, konntest du, glaube ich, früher in die Cheat-Leiste eingeben und konntest die auf ein- oder ausstellen, dass sie wirklich komplett deinen Kontrollen unterliegen. Und bei die Sims 4 ist es tatsächlich so, dass mein Sim manchmal aus irgendwelchen Gründen anfängt, eine andere Stimmung zu haben.
Ja.
Aber da kann ich auch meistens noch ablesen, warum, weil mir das Spiel entweder korrespondieren, meine Charakterzüge, man kann sich immer drei auswählen, gut miteinander, dass dann steht, okay, du bist ein Geek noch zusätzlich, die müssen Computerspiele spielen, ist halt auch, man kann ja sagen, natürlich, ist alles sehr Stereotyp. Aber wenn ich keine Computerspiele spiele, dann sind meine Moodstrings härter, als wenn ich es gespielt habe. Ja. Das ist dann, aber dann ist es nachvollziehbar. So ist es halt, sie beschränkt sich halt auch stark nur auf diesen ein insane Trait. Ich weiß nicht, wie das, also ich müsste es selber nochmal ausprobieren, tatsächlich, dazu hatte ich jetzt keine Zeit gehabt zu gucken, wie funktioniert das mit einem Putzwaren-Trade oder sowas da nebenbei noch, weil die beeinflussen ja, also diese Trinität, die es da immer gibt, die beeinflussen sich ja gegenseitig.
Also was ich jetzt vielleicht noch gerade dazu sagen kann, ist eigentlich, ich finde es halt auf zwei Ebenen besonders krass, also einerseits, wie du schon sagtest, reproduziert das ein sehr klischeehaftes und sehr einseitiges Bild von irgendwie Wahnsinn, in Anführungszeichen. Dann auch noch auf so einer pseudo-humoristischen Ebene und man gar nicht darüber reflektiert, wie, also was das eigentlich bedeutet, irgendwie wahnsinnig zu sein, wenn man das überhaupt, wenn man eine Person überhaupt so bezeichnen möchte. Und zweitens, und das finde ich irgendwie krass, weil mir das vorher gar nicht so bewusst war, dass das Spiel einen auch noch aktiv dafür bestraft, wenn man diesen Trade dann wählt. Also wenn man sich dazu entschließt, okay, ich möchte hier gerade irgendwie so ein bisschen diversere Sims mir erstellen, hält es dich aber eigentlich davon ab, gerade diesen Trade zu wählen, weil es dann weniger Spaß macht, wie du sagst. Also es produziert ein stereotypes Bild und verleitet dich dazu, zu vermeiden, mit solchen Sims überhaupt in Kontakt zu kommen, weil das zu schwierig ist oder zu nervig ist.
Ja, aber deshalb, das, was das Spiel in-game zeigt, dass andere Sims deinen Sim meiden, so fängst du an, selber diesen Sim in der echten Welt für dich zu meiden.
Genau, weil das. Und
das ist halt, finde ich, schon fast relativ gefährlich, weil das wirklich was produziert, ein Verhalten, das in einem echten Leben, also in einem Kontext von einer realen Person, noch verschlimmern würde.
Aber ist denn, was mich gerade verwundert, ist die, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt als Bestrafung sozusagen bezeichnen würde, sozusagen, also spielmechanische Bestrafung. Denn es ist ja auch so, also Leute spielen die Sims ja ganz unterschiedlich. Und es gibt ja durchaus Menschen, die dann Sims spielen und versuchen Chaos anzurichten, also auch enorm destruktiv sozusagen sich dort zu verausgaben. Und ich glaube, es steckt so ein bisschen in diese Kerbe.
Ja, aber also ich meine, was vermittelt das denn dann für ein Bild?
Ja, ich sage ja nicht, dass das Bild gut ist. Ich sage nur, dass ich es nicht als Bestrafung für den Spieler verstehen würde, denn es ist ja etwas, was du sozusagen dann wählen kannst.
Mich hat es ein bisschen daran erinnert, ich weiß nicht mehr, welches South Park-Spiel es war, aber wenn man sich schwarz gemacht hat, war der Schwierigkeitsgrad, der dann natürlich nicht schwerer war, aber es wurde unten angezeigt, der Schwierigkeitsgrad wäre härter.
Genau.
Und so sehe ich das fast mit, wenn man diesen Insane Trade nimmt. Der Schwierigkeitsgrad ist höher, weil du die ganze Zeit aufpassen musst, was macht der? Und dann kann man sich aber vielleicht auch einen schlecht erzogenen Welpen ins Haus holen, den kann man aber immerhin erziehen, als dass es jetzt wirklich Spaß macht mit so einer Person, vor allem wenn du nur diesen einen Sim hast und jetzt nicht vielleicht auf einen anderen ausweichen kannst, wo wir wieder dabei sind, dass er gemieden wird.
Also es ist eine interessante Repräsentation und da ich mich sowieso damit befasse, werde ich das auf jeden Fall nochmal genauer anschauen. Vielen Dank für den Hinweis auch. Dann, ich mache jetzt mal ein bisschen Musik, damit wir ins Thema der Woche kommen, ne? Das Thema der Woche. Celeste. Wir sprechen über jenen Indie-Plattformer. Es ist ein kanadischer Titel von Matt Thorson und Noel Berry und einigen anderen, will ich dazu natürlich auch noch sagen. Ich habe in der letzten Woche eigentlich mich so richtig in Celeste vergraben. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn ich war wirklich wie gefangen genommen von diesem Spiel. Und deshalb dachte ich, ich bringe das jetzt in den Podcast mit, damit wir mal etwas ausführlicher darüber sprechen können. Es geht um eine junge Dame namens Madeline, die sich daran macht, den namensgebenden Celeste Mountain zu erklimmen.
Aha, ich habe mich schon gefragt.
Woher Celeste kommt, ja. Entsprechend ist es natürlich ein Plattformer. Madeline kann springen, kurzzeitig klettern und einmal pro Sprung dashen. Ja, und das war es auch schon. Also tatsächlich, das Bewegungsrepertoire ist sehr reduziert. Deshalb auch der anfängliche Vergleich zu Super Meat Boy, weil das ist ja ähnlich. Aber es kommen sozusagen im Laufe der einzelnen Etappen von Madelines Reise es verändern sich Dinge an der Umgebung, die sozusagen neue Interaktionsmöglichkeiten bieten. Zum Beispiel gibt es dann irgendwie Diamanten, die sozusagen in der Luft hängen und dann, wenn man die dann einsammelt, dann kann man nochmal dashen. Oder irgendwelche größeren Blöcke, die den Dash verlängern. Es gibt auch den Wind und solche Geschichten, wenn man nach oben kommt. Und es gibt auch einige wenige, aber dafür ausgesprochen interessante Gegnertypen. Und ich muss sagen, dass die Plattformmechanik in der Art und Weise, wie Celeste sie einsetzt, und wie sie auch ausgebaut wird im Laufe des Spieles, mit zum kreativsten gehört, was ich jemals gesehen habe. Also ganz beeindruckend.
Inwiefern? denn?
Es ist so, dass eigentlich jeder Screen, in den man kommt, ist immer eine neue Herausforderung. Es ist immer irgendwie interessant. Es ist also meistens geht es natürlich um Präzision und Fingergeschick, aber teilweise auch sind es regelrechte Rätsel, also umgebungsbedingte Rätsel, die zu lösen sind. Und es ist sehr beeindruckend, also wie lange habe ich das jetzt gespielt? So 15 bis 18 Stunden, würde ich sagen. Das ist relativ lang für so einen Indie-Plattformer. Es ist aber so, dass zu keinem Zeitpunkt die Mechanik sich abnutzt, weil immer wieder neue Elemente hinzukommen. Jedes Level hat eine spezifische Thematik und entsprechend eben auch werden die Fähigkeiten von Madeline auf andere Art und Weise genutzt.
Und was hat es denn mit diesen Erdbeeren auf sich, mit den Erdbeeren und den Flügeln? Ich habe das Spiel selber nicht gespielt, ich habe nur auf verschiedenen Bildern und ich glaube, es ist auch auf, es gibt ja keine Spieleverpackung, aber ich glaube, es ist auch, wie man das im Marketing sagt, auf dem Key Visual ist sie, glaube ich, auch Madeline drauf, wie sie nach so einer Erdbeere greift.
Ja, da greift sie nach so einer Erdbeere mit Flügeln.
Richtig.
Ja, also Erdbeeren sind sozusagen das Standard-Collectible in Celeste, die einfach irgendwie rumhängen an besonders komplexen, an komplizierten Stellen, an die man irgendwie rankommen kann mit viel Übung. Und es gibt dann nochmal so, es gibt dann ein paar wenige geflügelte Erdbeeren, die dann wegfliegen, sobald man sein Dash benutzt. Also man ist dann sozusagen noch eingeschränkter in der Art und Weise, sie einzusammeln. Es ist aber auch so, dass die Collectibles, die Erdbeeren bringen nichts direkt. Es gibt keine Upgrades oder ein Levelsystem oder irgendetwas derartiges, sondern es ist einfach nur für dich persönlich, für deine Herausforderung, wenn du dich sozusagen, wenn du diese Herausforderung annehmen möchtest, kannst du dann darauf abzielen, möglichst alle Erdbeeren einzusammeln.
Hast du denn alle Erdbeeren? Also erstmal die Frage, hast du es überhaupt durchgespielt schon?
Ja, selbstverständlich. Durchgespielt, klar.
Alle Erdbeeren?
Alle Erdbeeren, nein. Moment, warte. Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon.
Sehr gut.
Ich habe nämlich jetzt heute Morgen das noch gespielt und ich glaube, da dann die letzte Erdbeere gepflückt.
Herzlichen Glückwunsch.
Und zum Schluss gibt es einen schönen Obstboden, oder?
Ja, Kuchen. Erdbeerkuchen.
Geil.
Ja. Tatsächlich. Hm? Ja, tatsächlich.
Jetzt ist gespoilert.
Nein.
The cake is real. Ja.
Nein, das ist kein großer Spoiler. Es gibt einen Erdbeerkuchen, ja. Insofern ist es mit der Geschichte auf eine abstruse Art und Weise auch verbunden. Und also was ich gemacht habe, ist, ich habe das Spiel komplett durch. Ich habe alle Collectibles soweit eingesammelt. Was ich noch nicht gemacht habe, muss ich dazu sagen, ist, es gibt in den Leveln auch immer so, man kann so Kassetten finden, so alte Tapes. Und jedes Level hat dann sozusagen eine B-Seite. Und die B-Seite ist sozusagen eine noch schwerere Version des Levels, die dann nochmal, also es ist dann richtig anstrengend, das ist richtig anstrengend. Ich muss überhaupt sagen, dass der Schwierigkeitsgrad von Celeste ist enorm hoch. Also nicht unbedingt direkt am Anfang, es ist kein Spiel, das wie Bloodborne zum Beispiel dir sagt, wenn du hier nicht Lust hast, dich da rein zu wursteln, dann lass es am besten gleich. Sondern es fängt schon erstmal gemächlich an. Es wird aber dann immer schwieriger und erreicht ein Herausforderungsniveau, das, glaube ich, mittlerweile gibt es ja mehrere Titel, die sozusagen darauf auch setzen. Aber es ist schon sehr spezifisch. Sehr spezifisch in seinem spielerischen Anspruch.
Hat es dich denn nur deswegen gefesselt oder auch irgendwie wegen der Geschichte, die es erzählt? Oder?
Also beides gleichermaßen, interessanterweise.
Aber entwickelt sich die Geschichte denn auch zu irgendetwas, ich sag mal, Größerem? Weil momentan ist das ja so ein bisschen low-base, zu sagen, okay, gut, es ist eine Frau, die einen Berg besteigen möchte.
Ja, also auch absichtlich von mir abstrakt gehalten, weil das ist sozusagen die Exposition.
Man weiß auch nicht erstmal am Anfang nicht, wieso sie das machen möchte, oder?
Korrekt, ja, entschuldigt bitte. Muss man hier meinen Ton ausmachen. Man weiß es nicht am Anfang, es ist aber auch Teil der Geschichte, wieso sie es macht. Und ich kann so viel dazu sagen, ich spiele im Moment Celeste und bin auch auf das Spiel gekommen, weil ich mich ja mit der Repräsentation von Krankheiten beschäftige. Es geht in Celeste durchaus um psychische Erkrankungen, es geht um Depressionen hauptsächlich, auch Panikattacken und solche Dinge. diese ganze Erklimmung dieses Celeste Mountain ist, könnte man durchaus als Analogie begreifen. Auch allerlei Figuren, denen man so begegnet auf dem Weg, es sind relativ wenige, aber die sind alle herrlich abstrus, ja, also sind ulkig geschrieben und dann immer so vertont mit so einer quakigen Stimme. Zugleich aber haben die Auseinandersetzungen mit diesen Figuren eine unglaublich inhaltliche Tiefe. Eine überraschende Tiefe, wo man erst sagen würde, wenn man diesen Art-Style von dem Spiel sieht, das ist alles sehr knuffig und bunt, und dann würde man das gar nicht so auf den ersten Blick erwarten. Aber deshalb auch der Vergleich zu Undertale. Weil Undertale ja auch eine wahnsinnige Tiefe entwickelt. Und so ähnlich ist es tatsächlich auch mit Celeste. Das ist, finde ich, durchaus vergleichbar.
Was ich mich gerade noch gefragt... Jetzt ist mir die Frage entfallen. Mist.
Ich kann ein Detail noch verraten, während du nach der Frage kramst, ja, in deinem Gedächtnis. Und zwar gibt es eine interessante Mechanik, die sich sozusagen durchzieht durch das ganze Spiel. Und zwar ist es so, kein Spoiler, dass Madeline natürlich mit sich selbst zu kämpfen hat, beziehungsweise mit einem Teil von ihr, der auch als Part of Me, sozusagen eine Spiegelreflexion, die sich auf eine gewisse Art und Weise selbstständig macht, zu kämpfen hat. Und die Dynamik zwischen ihr und ihrer Reflexion wird ganz stark in die Tiefe gearbeitet im Laufe der Erzählung. Und das ist sozusagen ein übergreifender narrativer Bogen, der sich durchzieht vom Anfang bis zum Ende.
Aber das hat jetzt nichts mit diesen B-Seiten zu tun. Das ist einfach nur ein Widerspielwert wie Bandage Girl bei Super Meat Boy.
Ja. Ist mit Bandage Girl das Spiel dann auch schwerer? Ich dachte, das wäre nur ästhetisch anders.
Don't ask me. Ich hab's selber nicht durchgespielt, ich hab's angespielt, weil Super Meat Boy nie mein Fall war. Ich fand das blöd von der ganzen Ästhetik her. Ich konnte auch diesen ganzen kritischen Stellungnahmen, die das Spiel da irgendwie ausspuckt, konnte ich auch nichts abgewinnen. Also.
Mir ist meine Frage wieder eingefallen.
Yeah. Ja.
Du erwähntest ja auch Gegner dann im Spiel, denen man irgendwie begegnet. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, weil du meintest ja, es wäre eigentlich nur springen und dashen. Also kann man die denn irgendwie besiegen oder muss man denen einfach nur aus dem Weg gehen?
Größtenteils aus dem Weg gehen, ja. Es gibt nur, ich glaube, es gibt einen einzigen Gegnertyp in dem Spiel, den man irgendwie so Super Mario-mäßig auf den Kopf springen kann, dann ist er irgendwie für 2 Sekunden sozusagen ausgeschaltet.
Okay.
Aber ansonsten verfolgen die Gegner dich eigentlich relativ, bedingungslos. Und es ist sozusagen, alles in diesem Spiel will dich auf irgendeine Art und Weise töten. Es findet sich vor allem auch darin sehr stark der Aspekt des Environmental Storytellings. Und auch, es gab einen Fachbegriff dafür, ich habe ihn jetzt gerade vergessen. Aber es ist sozusagen eine Externalisierung des psychischen Erlebens auch von Madeline gewissermaßen. Also, weißt du, was ich meine? Wenn die Umgebung sozusagen der Verfassung des Protagonisten gewissermaßen entspricht. Man sieht es in Hellblade beispielsweise. Ja. In Celeste ist es nicht ganz so krass, weil es sich hauptsächlich natürlich auf die Reflexion, auf den Teil von Madeline sozusagen bezieht. Aber ich sag mal so, für Menschen, die darin eine spannende Botschaft erwarten in Celeste, kann ich sagen, dass es auch da ähnlich ist wie bei Undertale. Es ist im Grunde eigentlich eine bekräftigende, optimistische Botschaft. Das kann man mögen. Ich würde es aber auch verstehen, wenn Leute sagen, es ist mir dann ein bisschen zu oberflächlich diesbezüglich. Aber also ich persönlich finde es sehr lobenswert. Es ist nämlich es findet diesen Spagat. Es ist auf der einen Seite nicht kitschig, auf der anderen Seite aber auch, ja, wie sagt man, trotzdem bekräftigend, positiv.
Also ist es für Leute so gesehen, die jetzt selber unter Depressionen leiden, oder ist das eher sowas, das kann man ja immer so ein bisschen rausfinden, ob das irgendwie eher für Leute ist, die darunter leiden, oder für Leute, um Verständnis, also für Leute, die da nicht von betroffen sind, um Verständnis zu schaffen dafür?
Beides gleichermaßen.
Ja?
Beides gleichermaßen. Ich glaube, dass es tatsächlich für Menschen, die sich sozusagen darin symptomatisch wiedererkennen, natürlich nochmal eine besondere Dynamik haben kann. Aber ich weiß es jetzt, bei mir ist es natürlich auch sowas, weil ich sozusagen ja nicht persönlich betroffen bin, aber eben aus meinem Umfeld gewissermaßen, ja, wie soll man sagen, betroffener zweiter Ordnung sozusagen. Und auch dann ist es eine ausgesprochen spannende und lehrreiche Erfahrung. Nur um ein Beispiel vorzubringen, was auch tatsächlich, glaube ich, ganz gut, also das ist, glaube ich, jetzt kein großer Spoiler. Es gibt eine, wie drücke ich das? Moment, ich will es unbedingt spoilerfrei ausdrücken. Mhm. Deshalb sagen wir es mal so. Madeline hat eine Panikattacke, wie es dazu kommt, sei jetzt mal außen vor. Und es ist eine andere Person bei ihr. Und diese Person macht dann sozusagen ein kleines, also versucht sie sozusagen zu beruhigen und sagt dann, mein Großvater hat mir da diesen Trick mal beigebracht, weil ich das als Kind hatte ich auch immer mal Panikattacken. Stell dir eine Feder vor, die sozusagen vor deinen Augen fliegt. Du liegst auf dem Rücken und eine Feder schwebt sozusagen über dir und du musst mit deiner Atmung die Feder sozusagen im konstanten Flug halten, ja, sodass sie weder zu hoch noch zu tief fliegt. Ja? Also einfach ein Bild zu schaffen, um dabei zu helfen, die Atmung zu beruhigen, was bei Panikattacken ja durchaus eine wichtige Technik ist. Und das manifestiert sich dann auch so, dass man tatsächlich in dem Spiel in Celeste taucht dann in der Mitte des Bildes so eine Feder auf und du musst dann sozusagen durch Drücken des Knopfes sozusagen aus- und einatmen, um die Feder in einem gewissen, also du hast so einen Rahmen, in dem musst du sie sozusagen drin halten. Und das hat bei mir zum Beispiel dazu geführt, dass ich währenddessen dann auch meine Atmung tatsächlich dem angepasst habe, um mich dann darauf zu konzentrieren. Das ist sozusagen die Tiefe, in die es geht. Ja. Und es wird auch sehr direkt adressiert. Also es ist während die Besteigung des Berges, des Celeste Mountain, durchaus als Analogie bezeichnet werden kann, ist aber doch in den Dialogen und in den Interaktionen wird es ganz klar angesprochen, das Thema.
Gibt es sowas wie ein Endgegner oder so? Ich versuche nur so eine ungefähre Vorstellung davon zu bekommen, wie das so funktioniert.
Mhm. Also die einzelnen Level sind gewissermaßen Abschnitte, in denen durch die Madeline sich bewegt, was dann sozusagen vom Anfang ganz unten, es fängt man auch sozusagen auf einem Parkplatz im Grunde an. Man besucht dann sozusagen ein verlassenes Hotel, in dem noch irgendwie so der Hausgeist noch irgendwie da rumwurschtelt. Alles sehr ähnlich gezeichnet wie in Undertale. Und letztendlich kommt dann immer am Ende des Levels, kommt es sozusagen immer zu einer Konfrontation, die dann auf irgendeine Art und Weise aufgelöst wird. Ich sage jetzt mal nicht, wie. Also ja, es gibt dann immer sozusagen kleine Zwischengegner am Ende jedes Levels. Also ein Endgegner selbst in dem Sinne gibt es nicht, weil es auch nicht einen richtigen Bösewicht gibt, was ja auch sehr konsequent ist. Es gibt keinen bösen Weltherrscher, sondern Madeline ist vor allem mit sich selbst im Zwist und Celeste Mountain zu besteigen ist letztendlich das Endgame, ja, der Boss. Es gibt auch nach dem Durchspielen der eigentlichen Geschichte ein Zusatzlevel noch, was nochmal ein bisschen, also wie so ein Epilog im Grunde eigentlich funktioniert, wo man dann nochmal tiefer einsteigen kann.
Ich stelle mir gerade vor, so ein Wolkenlevel, so, wenn man schon den Berg bezwungen hat und dann geht es einfach weiter, immer weiter nach oben.
Es geht tatsächlich in den Kern des Berges, weil der Berg natürlich eine mysteriöse Kraft hat. Ja, für zur Konfrontation mit sich selbst und mit dem, was man vielleicht so ähnlich wie in Persona, ne, dann diese alternativen Welten, in denen man auch immer mit einem realen Teil von sich konfrontiert ist, wo man jetzt auch wirklich, das ist jetzt nur wäre auch kein großes Geheimnis, sozusagen lernen muss, mit den unterschiedlichen Facetten oder die unterschiedlichen Facetten seiner Persönlichkeit zu akzeptieren. Und das so in die Richtung geht auch, ohne zu viel zu verraten, die Botschaft, die sich in Celeste findet. Ich will außerdem noch eine Sache erwähnen, die ich für sehr wichtig erachte. Es ist nämlich so, dass ich habe jetzt den enorm hohen Schwierigkeitsgrad herausgestellt. Ja, Celeste ist ein wahnsinnig schweres Spiel und man sollte durchaus Geduld mitbringen und auch ja, sich da reinfuchsen können. Es ist durchaus üblich, dass man im Level auch mal über 400 Mal stirbt. Also das hatte ich tatsächlich. Ja. Der Death Counter wird immer angezeigt.
Nice, das ist aber okay. bei Cuphead habe ich das auch schon sehr genossen. Da kann man zu so einem Brunnen gehen und der sagt einem dann, wie oft man schon gestorben ist.
Ja, es ist wahrscheinlich so ähnliche Herausforderungsgrad wie Cuphead. In dem Sinne, dass... Was ist denn jetzt los? War das gerade ein Auto, das gestartet ist?
Ja, das klang nicht sehr gesund.
Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme gehört hat, aber vielleicht explodiert es so vom Fenster. Nee, also es ist eine sehr anspruchsvolle Mechanik, in die man sich reinfuchsen muss. Es gibt auch dann, die B-Seiten sind besonders schwierig. Es gibt aber auch noch so ein Gimmick in dem Spiel, wo man sozusagen eine ältere Version des Spieles spielen kann. Denn es ist so, Celeste ist eigentlich, hat Ursprünge aus einem Game Jam. Wo, also die Leute, die das entwickelt haben, haben einen Entwurf für einen Game Jam gemacht und dort ein Spiel gebastelt. Und das findet sich so, man kann dieses originale Game Jam Teil dann da spielen. Das ist auch wahnsinnig. Habe ich Stunden mit zugebracht, bis ich da irgendwie das geschafft hatte.
Das ist eine frühe Alpha.
Ja, nochmal eine abstraktere Optik und so. Ne? Die Spielmechaniken sind nochmal reduzierter und trotzdem ist es gleichsam anspruchsvoll. Jetzt ist es aber so, oftmals oder auch bei Cuphead beispielsweise gab es ja auch diese Kritik, das Spiel ist so wahnsinnig schwer, es ist in irgendeiner Form exklusiv. Letztendlich gibt es ja auch einen Easy-Mode, aber auch trotzdem müssen die Level ja irgendwie, glaube ich, auf normal dann
geschafft werden. Man kann sie auf Easy spielen, aber das ist dann zur Übung. Du musst sie auf normal schlagen, um weiterzukommen.
Mhm. Celeste ist tatsächlich sehr offen, was das angeht. Was sehr charmant ist, muss ich sagen. Es gibt beispielsweise einen Assist-Mode, den du zu jeder Zeit ein- und ausschalten kannst, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hätte. Und der Assist-Mode ermöglicht es beispielsweise, dass du doppelt dashen kannst, zum Beispiel, oder dass du kannst dich auch unverwundbar machen. Du kannst auch auf Knopfdruck die Zeit kurz sozusagen verlangsamen, damit du mehr Zeit hast zum Reagieren. Und damit schafft Celeste etwas, was Spielen, finde ich, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen in einer anderen Podcast-Folge, was man sich durchaus als Vorbild nehmen kann. Es schafft eine große Herausforderung, mit der dann Leute wie ich, die das irgendwie gerne machen, sich lange beschäftigen können, sich die Zähne dran ausbeißen können. Aber es ist gleichsam fair für Leute, die sagen, mich interessiert die Geschichte und ich mag das Design und ich mag vielleicht auch die Spielmechanik, will jetzt aber nicht mich da irgendwie im Kopf gegen die Wand laufen. Ich schalte diesen Assist-Mode ein, es hat keinerlei Konsequenzen und es wird auch nicht irgendwie bestraft.
Ist ja auch zuträglich, wenn man bedenkt, womit sich das Spiel dann auseinandersetzt. Also wenn man da irgendwie eine Aussage treffen will über Verarbeitung von Depressionen oder dergleichen, wenn man das dann so anlegt, dass es nur bestimmte Leute spielen können, nämlich diejenigen, die die Zeit und die Ausdauer haben, sich da reinzufuchsen, dann wirkt man ja dem entgegen, dass man sich damit überhaupt auseinandersetzen kann, denke ich. Ja,
man bricht es auch nicht so schnell ab, ne?
Ja, ja, genau, eben, genau das meine ich, ja.
Du hast recht, also wenn man das Ganze auch nochmal ein bisschen philosophisch abstrahiert, würde es der Pointe des Spieles widersprechen, wenn es so exklusiv wäre.
Genau, ja.
Ja, ja, und das geht auch tatsächlich, auch der Assist-Mode, der funktioniert auch in den B-Side-Levels, also überall. Und es hat auch noch sehr viele Möglichkeiten, dass man irgendwie ein bisschen, zum Beispiel ist es so, dass immer, wenn man dasht, dann vibriert für eine Sekunde der komplette Bildschirm. Der wackelt so kurz hin und her. Das ist eigentlich ein netter visueller Effekt. Der macht das Spiel auch etwas unruhig und unübersichtlicher. Man kann ihn aber auch jederzeit abschalten, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen gäbe. Und ich habe das dann gemacht, als ich tatsächlich dann gegen Ende war. Einfach weil man dann so präzise unterwegs sein muss, dass dieses ständige Wackeln von dem Bildschirm, das hat mich irgendwie so ein bisschen kirre gemacht.
Bezieht er sich dann irgendwie auf die Narration? Also gibt es einen narrativen Grund dafür, dass der Bildschirm so wackelt oder soll das tatsächlich nur ästhetisch sein?
Ich glaube, das ist rein ästhetisch. Okay. Also für diese Erschütterung gibt es, glaube ich, keinen wirklichen... Ich wüsste jetzt zumindest nicht, wie ich es da unterbringen sollte.
Keine Ahnung. Ich meine, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Vielleicht spiele ich es nochmal. Aber wenn ich es überlege, dass das vielleicht irgendwie auch noch damit zu tun hat, vielleicht mit der Art der Depression, die da angesprochen wird. Weil das ist jetzt auch eine Fähigkeit, die man natürlich nicht beherrscht. Also es ist keine realistische Fähigkeit. Deshalb habe ich vielleicht gedacht gehabt, ich weiß es nicht, wie sehr es geht, aber vielleicht geht es ja irgendwie um, dass sie in irgendeiner Welt ist, die sie sich selber zusammengesponnen hat und in der das möglich ist. Und das hat irgendwelche Auswirkungen oder aufgrund vergessen ist. Aber we will see vielleicht.
Also Exkurse in das psychische Innenleben von Madeline gibt es durchaus. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, diesen ästhetischen Effekt dahingehend zu interpretieren, weil ich wüsste nicht so richtig, wie ich ihn einordnen sollte. Aber ja, also ich glaube, man könnte da auch noch viel tiefer gehen. Man könnte durchaus an Celeste ein Deep Reading anstellen, gerade was die Verwendung von Spiegeln angeht. Das Selfie spielt eine große Rolle in Celeste.
Okay.
Es hat auch eine Menge popkultureller Referenzen. Also Selfie und YOLO und Kram kommt alles drin vor, ja.
Und E-Bims.
Das wäre richtig Madeline. Verrückt.
Ja. Madeline von einem Berg her.
Meine komplette Geschichte so schreiben.
Oh Gott.
Aber ja, also es hat eine Menge popkulturelle Bezüge, die das auch nochmal, also die ist ein bisschen, die einen gewissen zeitgenössischen Witz verleihen. Es ist doch tatsächlich einfach sehr lustig.
Hm.
Entgegen dieses doch sehr bedrückenden Themas bricht das Ganze auch immer durch, also humoristisch auf. Außerdem ist es natürlich Celeste, das vielleicht jetzt nochmal so, wäre jetzt ein bisschen für mich nochmal ein abschließender Punkt, erwähnenswert. Celeste ist auch etwas darauf angelegt, um einen Speedrun damit zu machen.
Ah ja, okay. Das kann ich mir vorstellen.
Ja. Ja, also es gibt tatsächlich unzählige Möglichkeiten, irgendwelche Abkürzungen oder nochmal irgendwie das Movement von Madeline so zu perfektionieren, dass man irgendwie einen Dash weniger braucht und sowas, ne? Oder irgendwie einen Umweg nicht gehen muss und sowas. Die ganzen Abkürzungen, die überall versteckt sind, die man dann finden kann, wo es normalerweise Erdbeeren gibt. ermöglichen natürlich, also es gibt sogar man kann einfach einen Speedrun-Timer im Spiel mit anschalten und so, sodass man sich da versuchen kann, wenn man das möchte.
Ja, das kenne ich auch von anderen Spielen tatsächlich.
Ja. Ja. Hast du eins im Kopf gerade?
Ja, auch Crypt of the Necrodancer.
Ah, ja.
Da läuft der Timer immer mit, kann man immer schauen, wie lange der Run gerade schon läuft.
Mhm. Ach, das klingt doch nach Spaß.
Also ich orientiere mich da nie dran. Ich mache die Runden immer unglaublich lange, weil ich immer mir alles anschaue so, und alles einsammle. Aber man kann es halt auch wirklich auf Tempo spielen.
Ja,
so.
Ich glaube, ich würde das permanent still, weil wir immer so im Nacken sitzen.
Ach, das kann man leicht ausblenden. Aber noch eine Frage, wofür gibt's das dann? Also ist das nur für gibt's das auf Steam oder gibt's das noch woanders?
Überall. Steam,
überall.
Nintendo Switch, PS4 und Xbox.
Ah, okay.
Ich hab's jetzt auf Steam gespielt. Weil, ich habe es ganz vergessen zu sagen. Disclaimer, ich habe den Code bekommen von den Entwicklern. Disclaimer ganz am Ende, ja. Also ich habe den Code bekommen von den Entwicklern, zum einen für eine Rezension, zum anderen zur Unterstützung meiner Arbeit, zur Untersuchung von psychischen Krankheiten oder Krankheiten überhaupt in digitalen Spielen. Und aber ganz ehrlich, also unbeeinflusst von der Tatsache, dass ich jetzt irgendwie einen Rezensionscode dafür bekommen habe. Es kostet auch 20 Euro, also kann man sich gegebenenfalls auch durchaus leisten. Wenn ich Celeste auf einer 10er-Skala jetzt bewerten müsste.
Das zwingt dich keiner, aber bitte.
Aber bitte, jetzt musst du loslegen.
Ja, jetzt musst du, ja.
Dann wäre es durchaus bei 10. 10 von 10. Kontrovers.
Bist du aber jetzt freigebig mit deiner 10?
Nee, ich bin gar nicht frei.
Ich habe keinen Platz nach oben.
Aber du machst es ja sonst nie. Das wirkt jetzt so, als wärst du sehr
frei. Ob da der Code was damit zu tun hat?
Nee, das war der Geldkoffer, den sie mir gesteckt haben.
Ah, okay, ja.
Nein, tatsächlich ist es, also klar, okay, fair enough. Es ist, 10 ist wäre ein hohes Rating in dem Sinne. Ich habe auch gerade mal währenddessen Metacritic gefunden, da sind 93. Ist auch nicht übel. Und ich mache es tatsächlich so, dass ich meine, also so, wenn man in diesen Zahlenwertungen denkt, was wir üblicherweise nicht machen, aber zur Veranschaulichung kann das ja durchaus helfen. Und ich wollte damit nochmal unterstreichen, für wie besonders ich dieses Spiel halte. Dann ist es durchaus bei mir auf einem, also es ist, ja, könnte man schon sagen, es ist auf einem Level mit Journey, Undertale und solchen Titeln, ja.
Also, aber das letzte Mal habe ich dich so himmelhoch jauchzen gehört, glaube ich. Das war bei Horizon Zero Dawn Frozen Wilds. Also hättest du dem jetzt auch eine 10 gegeben?
Ja.
Ich nicht, nein.
Nein, wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber
Sophie, du hättest wahrscheinlich eine 10 gegeben, ohne dass ein Code oder sowas fließen hätte müssen. Einmal schon so was, ich habe eine Schachtel.
Nein, also ich glaube, 10 würde ich dem Spiel auch nicht geben. weil das ja auch nicht durchaus in allem super stark ist, was es tut, aber doch zumindest in allem ja, solide. Ja,
ich wollte jetzt nochmal einen Vergleich herstellen, weil ja. Das, wie gesagt, das letzte Mal, wo ich Stefan so gehört habe, so ah.
Horizon ist so 9-8 oder so.
Ja, ich würde auch, also Horizon, finde ich, ist durchaus eines dieser Spiele, die ich auch also sehr hoch bewerten würde. Aber tatsächlich ist das, was ich oft feststelle, ich habe ja früher auch dann tatsächlich Zahlenwertungen gegeben, da war es noch eine 100er-Skala, aber ja, wenn wir von einer 10er-Skala ausgehen, habe ich oftmals festgestellt, dass die Titel in meiner Wahrnehmung eher daran kommen, eine 10 zu erreichen, die sich sozusagen einer spezifischen Sache widmen und die richtig in die Tiefe arbeiten, wohingegen ein Horizon ist etwas, das macht sehr viel und macht sehr viel sehr gut. Genau. Celeste fokussiert sich sehr stark auf eine Sache und arbeitet sie halt sehr schön aus. Und dann ist es natürlich, vielleicht ist es dann eher möglich, eine 10 zu bekommen. Ja. In diesem Sinne ist also Celeste, es gibt eine Empfehlung von mir an alle Menschen auf dieser Welt, Celeste zu spielen. Dauert nur, ich habe jetzt eine Woche habe ich jetzt gebraucht, um es tatsächlich durchzuspielen. Und ich habe mir schon viel optionalen Kram zu Gemüte geführt. Also ist auch was, was man mal ganz gut einfach so spielen kann. Gibt es noch irgendwas sonst? Nö, ne?
Ich glaube nicht, nein.
Na, dann sind wir durch für diese Woche. Liebe Leute da draußen.
Na, endlich.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Apple Podcasts und lasst uns etwas Feedback da. Das könnt ihr auch tun, indem ihr auf pixeldiskurs.de geht und dort ohne Anmeldung könnt ihr uns unsere Podcasts kommentieren. Ihr könnt euch aber natürlich trotzdem gerne anmelden. Und ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Ihr findet uns außerdem natürlich auf Facebook und auf Twitter. Und wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet, dann tut ihr das am besten, indem ihr uns eine Spende zukommen lasst. Auch hier findet ihr einen Spendenbutton auf pixeldiskurs.de. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.